Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux Talk. Ausgabe 135, heute mit Marc.
Servus.
Und Felix.
Hallo.
Und zur Abwechslung mal wieder mit mir.
Hi Ingo.
Ja, hi Ingo. Ich bin wieder da, aus dem Urlaub zurück und ja, das hat auch ganz gut geklappt.
Ja, war schön ohne dich.
Nein, danke.
Quatsch. Nee, ist immer schön.
Ja, es hat auch mich fast keiner vermisst. Also einen Kommentar habe ich in unserem Blog gelesen. Aber ansonsten ist es echt gut gelaufen. Also ich kann öfter mal wegbleiben, hat auch unsere Redaktion gesagt. Die haben gemeint, ja, ich kann öfter mal Urlaub machen. Kriegt das gut alleine hin.
Mhm. Ja.
Das geht auf jeden Fall.
Ich habe die Sendung noch nicht ganz gehört. Ich so drei Viertel und
sie war super awesome. Ja.
Ist gut, weil die letzten 15 Minuten bestehen im Grunde nur aus Schimpfwörtern.
Finde ich aber richtig. Also das sollte man machen.
Deswegen hieß der Titel auch so komisch, ne?
Echt?
Richtig.
Wie hieß denn der?
Nicht jugendfrei oder ja, so.
Echt?
Genau. Keine Ahnung.
Boah, das war aber einfallslos.
Ja, ihr wart einfallslos.
Ja, ich weiß. Wollte ich bloß mal bestätigen, auf jeden Fall.
Ich habe das nur so übernommen, wie es drin stand. Egal. Nichtsdestotrotz, wir sind bei der 135 und gehen mal so ein bisschen wieder durch die Themen hier durch. Und das, was jetzt gerade so aktuell ist, Firefox 5 ist rausgekommen. Aber irgendwie spannende Sachen.
Nee, die
hab
ist
ich jetzt
ist auch nicht wie der Wechsel von 3 auf 4. Die haben jetzt ihr Release-Modell geändert und machen so.
Ja, sie machen jetzt
Rapid Release-Model.
Ja, quasi. Also sie machen Chrome nach.
Quasi Chrome.
Richtig, also nächstes Jahr haben wir Firefox 22.
Ja, finde ich
gut. Schnell weitermachen.
Ja, aber Chrome ist da ja bestimmt schon bei 42.
Dann, richtig.
Wenn die es richtig gemacht haben.
Genau. Deswegen.
Und dann der nächste Schritt ist einfach direkt ein 1337 dann.
Genau, da hat sich, wobei da hat
3,
sich
23, 42, 1337.
Genau. Ja, hat sich was Interessantes geändert?
Nee, ich habe nichts rausgefunden. Also ich habe es gestern schon installiert, als irgendwie die Meldung kam, so CSS-Animation.
Da, genau, hier. Ist gut, wenn man Leute in der Firma hat, für einen sowas machen. Sie haben Support für CSS-Animationen
hinzugefügt. Der cheatet.
Ich cheate, genau. Sie haben eine Do-Not-Track-Header-Preference eingebaut, was ganz cool ist. Du kannst dann, wenn du das anmachst, kannst du Webseiten sagen, dass ich bitte nicht getrackt werden will. Und sollten die das respektieren, dann wirst du nicht getrackt.
Aber das gibt's schon in Chrome, oder? Schon lange?
Das weiß ich gar nicht, ob es in Chrome gibt.
Also, ich bin mir ziemlich sicher sogar.
Da haben sie ein bisschen mehr Performance bei Canvas, bei HTTP, bei JavaScript. Sie haben mehr HTML5, mehr,
keine Ahnung, mehr HTML5.
Mill und
alles, mehr
alles so unten drunter sollte alles ein bisschen schneller und besser sein. Und WebGL kann jetzt nicht mehr Cross-Domain-Texturen nachladen. Das war immer so ein bisschen.
Hatten sie alle Angst?
Ja, du kannst dann einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Base64-Textur laden und die dann irgendwie dekodieren, dann hast du da böses JavaScript drin und kannst dann Cross-Domain-Geschichten über WebGL vorbeischmuggeln, aber das geht nicht mehr. Was auch ganz nett ist und einige Security- und Stability-Issues. Ja, und das war so. Also CSS-Animations, denke ich, ist so das Größte. Bedeutet, jetzt geht es auch so.
Und keine Security-Updates mehr für Firefox 4? Weil das Ding jetzt so super schnell nach updatet. Das ist jedenfalls, was ich gelesen habe.
Sehr gut. Sehr gut, ja.
Was mich ja so irgendwie nervt so ein bisschen ist, dass es jetzt so anfängt, irgendwie ständig neue Browser rauszuhauen. Also
naja, das fühlt sich bloß anders an. Das ist immer noch das Gleiche.
Ja, wahrscheinlich fühlt es sich einfach nur anders an.
Ja. Also du kriegst halt einfach schnell den heißen Scheiß. Das ist so wie der Schwung von Debian zu Ubuntu. Nee. Von Debian zu Arch Linux, sorry.
Ja, genau.
Also das ist einfach das, was ist. Es geht garantiert auch öfter was kaputt, aber bei Browsern werden die wahrscheinlich mehr darauf achten.
Genau, und ich denke da auch, also ich meine, früher war ja Beta oder so schnelles Releasen echt ein Problem, aber ich meine, der Firefox wird genügend Unit-Tests haben, um da zumindest so eine Grundstabilität sicherzustellen, dass da nicht irgendwas komplett explodiert.
Genau, nicht wie der Chrome, da komme ich später zu.
Nicht wie der Chrome, genau. Weiß nicht, Firefox, ich meine, Chrome aktualisiert sich, glaube ich, ohne dass man es merkt, ne?
Das heißt dann irgendwann,
können Sie bitte mal neu starten?
Also bei Arch Linux glaube ich nicht, Da muss ich den, glaube ich, nachinstallieren.
Ja, da hat er kein Schreibrecht einfach auf die...
Ist ja auch, aber bei den meisten Systemen, also Windows, Mac und so, so einen automatischen Updater und macht das einfach irgendwie im Hintergrund. Ja. Ich meine, so ähnlich macht es Firefox ja eigentlich auch. Ja. Installiert sich da irgendwie im Hintergrund, wenn das nächste Mal startet, sagt da Update. Ja. Und die Linux-Distribution, die haben ja alle ein Repository, für das sie das updaten.
Genau. Ja, Firefox. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum es da nach wie vor diese blöde extra Google-Suchbar gibt. Es geht mir so oft so. Ich habe neulich mal bin ich einmal wieder im Kreis gewechselt, einmal auf Safari und einmal auf Firefox. Und jedes Mal gebe ich in der Adressleiste was ein, drücke Enter und dann.
Bei Firefox ist ja wenigstens so, dass er noch automatisch googelt und den ersten Link sucht und den dann nimmt. Das ist zwar nicht immer gewünscht, aber meistens klappt es ja trotzdem.
Also bei meinem Firefox geht der danach auf Google.
Geht der da auf Google?
Habe ich gerade ausprobiert hier.
Ja, aber nicht immer.
So, ich suche nach AIDS-Balls und dann kriege ich halt vielleicht das Richtige.
Ja, Tatsache.
Richtige Google.
Krass, welche Version hat die? Welche, seit wann ist denn das so?
Seit 4.
Keine Ahnung, vielleicht gab es da aus einem Mac-Bild, das gesponnen hat. Oder
ich habe einfach nur wieder. Man bräuchte es, also man brauchte diese Google-Suche da auf jeden Fall an der Seite.
Das kann man vielleicht auch wegmachen. Kann man das wegmachen? Ich gucke mal kurz nach, weil das macht ja keinen Sinn.
Show's the chat. Also früher hat er immer den ersten Link automatisch genommen, also ist auf Google gegangen. Also auf
gutes Glück dann quasi.
Genau, oh, jetzt habe ich die Navigation Bar weggemacht.
hier ist er. Nee, aber das finde ich an Chrome auch irgendwie. Oder Chrome ja auch geschickt irgendwie. Du tippst da alles nochmal in die Leiste ein und dann macht das schon irgendwie.
Ist ja auch das, ja auch das was so du haben schwer. Willst eigentlich.
Es ist schon so schwer, eine URL zu erkennen, aber prinzipiell
ist es machbar. Aber auch das macht er gut. Also wenn du anfängst, einen Begriff einzutippen, dann macht er oft hinten .com.org.
Oh, ich habe sie gerade weggemacht tatsächlich. Einfach so.
Krass.
Gut. Und das ist aber wir wollten ja über Firefox heulen oder nicht.
Also, nee, also Firefox muss ich ja tatsächlich sagen,
Firefox,
der ist cool geworden, finde ich.
Ja, seit 4 ist er wieder benutzbar, sagen wir
mal. Seit 4 ist er cool. Benutzbar. Und er ist tatsächlich, ja, habe ich ja gesagt, irgendwie 2 Pixel oder sowas kleiner von der Adressbar als der Chromium, was ich cool finde.
Interessant. Okay,
das ist mir jetzt so nicht aufgefallen.
Aber ja, das hatte ich mal vor ein
paar Jahren. Ja, stimmt, wir haben mal drüber geredet. Übrigens, Firefox 5 für Mobile ist auch raus, wenn ihr so ein Android habt. Oder ich glaube, für Majemo gibt es, glaube ich, auch. Apropos, da können wir gleich dann übergehen zum nächsten Thema. Da Nokia N9 kommt bald irgendwie. Also zumindest haben sie es jetzt vorgestellt und das ist das neue Telefon dieser N-Reihe, dieser N-Series und tata, es läuft mit Migo.
Oh.
Das ist das erste
und Smart. Und eventuell oder wahrscheinlich
auch das letzte, genau. Das war auch so mein Tweet dazu. Geil, dass es eins gibt, aber wahrscheinlich wird es das letzte sein.
Spam hier.
Jedenfalls sah aber ganz nett aus.
Also. Es sieht gut aus, gibt es in mehreren Farben.
Ja, gut. Also nicht das Handy jetzt, sondern die Oberfläche, weil das Handy sieht aus wie alle anderen Handys.
Ja, aber Nokia-Handys sehen schon ein bisschen schicker verarbeitet aus als manche anderen. Also das kann man auch schon mal immer mit einbeziehen.
Fühlen sich auch meist besser an, das, ja, da kann, genau. man, kann man machen, ja.
Was ich komisch finde, ist immer noch ein, was heißt komisch? Also es ist, ist ein Migo, das neueste, 1.2 drauf, Harmattan, und ich denke mal, wie gesagt, das wird das letzte sein. Ist ein kapazitives AMOLED-Display.
Also
AMOLED.
Also technisch AMOLED. Gesehen noch nicht veraltet, das ist schon mal
so. Immerhin etwas.
Ja, was
3,9 Zoll groß.
Genau, was interessant
ist. Wie viel Batterie hat denn sowas?
Eine.
Ja, nee, wie viel Batterieenergie?
Laufzeit.
Die liegen doch eh alle.
Ja, klar. Wie lange kann man denn damit?
Ich nicht, also.
Also Smartphone.
Also es ist 135 Gramm auf jeden Fall leicht, kann ich noch sagen. Es hat hat wieder eine Carl Zeiss Kamera drin, diesmal 8 Megapixel. Kann HD-Videos aufzeichnen.
Oh mein Gott. Yes.
Doppel-LED-Blitz.
Doppel-Doppel.
Doppel-LED-Blitz. Und also ich habe ja schon in Maemo, als ich es damals getestet habe, diese Integration in Twitter und Facebook und sowas und auch mit Skype und sowas gemocht und so ähnlich ist es jetzt auch wieder
da drin. Da habe ich eine Frage an dich, wenn du schon was in der Art getestet hast. Die hatten dieses, in dem Demo-Video hatten sie diese My Social Events, wo alles irgendwie in einen Stream rein mündet quasi. Mhm. Und ich weiß nicht, ich finde es doof, weil Twitter will ich nicht alles lesen, Facebook will ich alles lesen, weil ich in Facebook echt nur Leute drin habe, die ich persönlich kenne. Und in Twitter so
alles mögliche
interessante Sachen, aber auch teilweise nur so Blödkram. Und mir persönlich ist es sehr unangenehm, wenn mein Twitter und mein Facebook irgendwie in einer Zeitlinie auftauchen, weil dann geht mein wichtiges Facebook in dem unwichtigen Twitter unter. Hast du das, gibt es da auch eine Möglichkeit, es nicht in einer Zeitleiste sich anzuschauen? Weißt du das rein zufällig noch?
Ich weiß es nicht, aber ich denke mal schon, dass du das auswählen kannst.
Genau, weil im Video zeigen sie halt nur ihre Integration. Dann sagt er halt so, ja, es gibt ja bei halt anderen Telefonen gibt es da ja dann 4 Programme und dann spart ihr hier Zeit.
Also, ja, also ich fand es damals gut, dass es so gut integriert war, aber ich habe jetzt das neue Migo auch noch nicht groß ausprobiert. Es ist ja jetzt auch erstmal angekündigt, das N9, es gibt es noch nicht zu kaufen. Ich denke mal, wir werden uns mal irgendwie eins holen, besorgen und dann können wir das mal alles durchspielen.
Das wäre ganz interessant.
Ich meine, es sieht von der Oberfläche nicht so schlecht aus. Akkulaufzeit muss man jetzt mal sehen. Ja. Also hier steht 11 Stunden Sprechzeit über GSM, 380 Stunden Standby.
Ja, wobei das ist das, was sie da immer, ich finde das so.
1 GB RAM.
So schrecklich, weil ist ja nicht, dass es irgendjemand interessieren würde, wie lange er da durchgängig telefonieren oder Standby machen kann. Weil Standby bedeutet in dem Fall wahrscheinlich jetzt nicht mit Push und WLAN und überhaupt.
Einfach aus rumliegen.
Ja, aus rumliegen, genau. Und eigentlich interessant ist ja echt nur, finde ich auch, dass man sich auf irgendwas einigen, so. Keine Ahnung, alle 45 Minuten eine Push-E-Mail.
So und die 30-30-30 wie beim Autofahren oder was? Das funktioniert ja auch nicht.
Irgendwas kann man sich da schon sicher ausdenken, was zumindest ein bisschen aussagekräftig wäre. Genau, wär.
So normale Benutzung oder starke Benutzung, so
genau.
Heavy Surfer oder wenig Benutzer oder so. Ja, könnte man mal so 3 Profile machen und dann.
Und dann lügen sie doch wieder nur.
Ja, eigentlich lügen die eh. Da müssen wir gucken, bis eins
irgendwas vorstellen, so plus minus 50%.
Ja, man muss einfach auf die Tests warten, wo sie es dann tatsächlich ausprobieren.
Ja.
Und dann sagen,
ich denke mal, wie immer, 1, 2, 3 Tage und mehr kriegst du eh nicht mit.
Ja,
das ist gut. Standard. Also 16 oder 64 GB RAM gibt es noch. Speicher, internen Speicher. Mhm. Kannst du sicher auch eine Karte reinschieben, sehe ich jetzt nicht. NFC, also Near Field Communication hat es drin.
Yay.
Das ist ja jetzt auch gerade der große Renner irgendwie.
Und, kann man es schon irgendwo benutzen?
Na gut, die Deutsche Bahn benutzt es. Für ihr, wie heißt das? Travel Dingsbums.
Ja, du hast es mit welchem Handy?
Mit älteren Nokia-Handys geht's oder mit mehreren, die NFC haben. Da gehst du dann halt, also in Berlin, Brandenburg, Hannover und jetzt glaube ich überall, Touch and Travel, hältst es davor, das Telefon, steigst dann halt in den Zug ein, die können das mit ihrem Ding auslesen und wenn du aussteigst, hältst du es wieder davor und der rechnet halt dann immer das günstigste ab für dich.
Cool.
Also wenn du viel surfst, nimmt deine Monatskarte, surfst, Bahn fährst,
nimmt er deine Monatskarte,
genau.
Nimmt deine Monatskarte oder Jahreskarte oder wie auch immer.
Also, das sind ganz nette Modelle, so kenne ich es aus Boston, die haben auch diese, wie heißen sie, Oyster? Nee, Mayfair-Cards.
Oyster ist in London.
Genau, ist in London, genau, aber auch Mayfair, genau. Und da ist es dann auch so, dass du im Grunde immer das Billigste abgerechnet kriegst, was ganz nett ist.
Und, ja, Mayfair.
Touch and Travel heißt es bei der Deutschen Bahn.
Mhm. Und das geht über Near Field Communication.
Touch and Travel hatte ich am Flughafen
also das ist
auch, aber das war, glaube ich, ein anderes Touch.
Ja.
Richtig, da wird man selber betouched und dann darf man losfliegen.
Ja, Touch and Travel. Aber bist du denn noch nicht durch diesen coolen Superscanner durchgegangen?
Da war ich irgendwie enttäuscht, weil das war, auf dem Rückweg habe ich gedacht, ich gehe jetzt nicht durch den Scanner, weil ich habe mir irgendwie vorher, keine Ahnung, MIT hat da so ein Paper rausgebracht, wo drin steht, so eigentlich gar nicht so gut, sich da reinzustellen.
Kriegst du super Cancer.
Ja, genau, kriegst du Superkrebs und ich denke so, dann lieber angrabbeln lassen. Die haben mich gar nicht gefragt. Die haben gesagt, gehen Sie mal da rein. Und ich so,
nein, ich will keinen Krebs bekommen.
Ja, eigentlich habe ich gedacht, man kriegt die Wahl, aber wahrscheinlich hätte ich protestieren
müssen. Du kriegst nicht die Wahl, du kriegst den Krebs.
Ja, genau.
Ja. Aber das ist tatsächlich keine RFID, sondern NFC.
NFC, genau.
Ja. Und der Unterschied ist einfach, dass die Hardware billiger ist. Zum Auslesen und Beschreiben, weil bei RFID hast du immer das Problem, du brauchst dann irgendwie was, entweder zum Emulieren.
Induktionsfeld.
Genau, du brauchst ein Induktionsfeld und du brauchst, wenn...
Wie ist es bei NFC? Also das ist ein kleiner Funkchip, der die ganze Zeit funkt, oder was?
Gute Frage.
Okay, wir wissen
jedenfalls nicht, jedenfalls ist tatsächlich RFID teurer, wenn du es auch auslesen willst.
Okay.
Und wenn du da andere Informationen drauf haben willst.
Ach, ja.
Ich guck's mal kurz nach.
Tu das.
Ja. Aber wer rumspielen will, also das N, 9 wird es bald geben. Das wird so ein Kundentelefon sein. Es gibt dann noch die Developer-Variante N950.
Das war mit Slide-Keyboard.
Genau, das war mit Slide-Keyboard.
Das ist auch komisch ein bisschen. Ne?
Ja,
das,
ich verstehe es auch
weil nicht. Alle anderen Hersteller gehen es ja dazu über, du kannst dir einfach irgendein Telefon kaufen und dann freischalten lassen zum Developen. Das geht ja mit allen Androids, den iPhones und Palm sowieso.
Ja.
Die sagen jetzt, es gibt da irgendwas extra und verhält sich anders und
ja, aber ja. Das gibt's, da schießt Nokia auch wieder ein paar in die Community rein, wie sie es früher bei den N800, 900 und so auch schon gemacht haben. Mhm. Kann man sich bewerben um eins. Ja. Ist ganz nett von Nokia. Wie gesagt, wenn sie ihr Engagement bei Amigo beibehalten hätten, fände ich das auch sinnvoll, aber so ist es, naja. Ja, müssen wir mal gucken, was daraus wird. Also sieht auf jeden Fall cool aus, das Telefon. Kann man sich mal angucken. Aber da sie ja die Hochzeit mit Microsoft geschlossen haben, würde ich da jetzt nicht so große Hoffnung reinsetzen. Sagen wir mal so.
Richtig. Okay.
Okay, hast du was rausgefunden?
Thema.
Es läuft auf der gleichen Frequenz wie RFID auf 13 MHz. Ist wohl ein Stück schneller mit 400 Kbit. Es ist tatsächlich relativ ähnlich zu RFID, muss ich jetzt sagen. Okay. Aber ich gucke noch mal ein Stück weiter. Es ist viel Text bei Wikipedia und ich kann nicht so schnell lesen.
Okay, machen wir vielleicht.
Aber es ist tatsächlich eher verbreitet bei den Telefonen. Und so RFID auf deinem Telefon habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, was ich aber cool finden würde, wenn mein Telefon RFID auslesen könnte. Muss ich ja mal sagen.
Das
wäre cool.
Musst du selber basteln.
Ja, muss ich selber basteln. Kommt noch, gibt es coole Projekte zu, was man aber nicht im Internet kaufen kann, sondern sich selber machen muss. Und dafür braucht man dann noch so komischen kleinen Elektrokram, so SMD-Kram, aber das können wir jetzt auch im Check machen. Deswegen ist das ja alles perfekt.
Ja, okay. Was benutzt ihr denn, um eure Daten synchron zu halten zwischen mehreren Rechnern? Alles Mögliche. Ja, wir haben ja schon relativ oft drüber geredet. Und jetzt hat Dropbox mal wieder einen größeren Fail hingelegt, indem sie bei einem Update irgendwie ihr System so geschossen haben, dass du jederzeit dich ohne Passwort anmelden konntest. Also du konntest einfach auf die Webseite gehen, hast E-Mail-Adresse eingegeben, hast kein Passwort oder irgendein Passwort angegeben und was drin.
Richtig. War ein bisschen komisch. Ist ja auch irgendwie nur rausgekommen, weil der so ein Typ sich für fettfingert hatte irgendwie. Hat also gemerkt, dass das falsche Passwort eingegeben hat, aber war dann doch drin. So, komisch. Nochmal probieren. Und der hat dann an Dropbox das irgendwie so geschrieben, so, ja, irgendwie nicht gut. Und die haben dann gesagt, ja, war natürlich nur ein kurzer Fehler. Und im Endeffekt waren es halt 4 Stunden, wo jeder sich irgendwie in jeden Account hätte einloggen können und alle Daten.
All the data. Security by obscurity nennt man sowas.
Kopieren, richtig. Verändern.
Ja.
Ja, sehr schön, ne?
Ist halt, weil Dropbox keine echte Verschlüsselung von den Daten durchführt, wo man das Passwort brauchen würde, zum sie entschlüsseln.
Ja, da hilft nur, wenn man es selber nochmal verschlüsselt.
Richtig, wobei dann musst du ja auch irgend so eine, also auf Linux gibt es ja das EncFS-Dingens, so eine Verschlüsselung benutzen, weil wenn du das wirklich so Container verschlüsselst, dann kannst du bei jeder Änderung den kompletten Container irgendwie neu hochladen.
Okay, ich habe tatsächlich Müll erzählt. RFID ist NFC ist zu RFID kompatibel mit einem ISO irgendwas Standard 18003. Der Unterschied ist bei RFID gibt es viele Profile und NFC implementiert nur genau eins. Also du kannst da eine RFID-Karte haben, die damit funktioniert und du kannst auch eine RFID-Karte haben, die entweder überhaupt nicht tut. Also das ist tatsächlich relativ ähnlich und du kannst es auch kaputt machen mit RFID-Jammers und mit so lustigen Angriffen dagegen. Das wollte ich mal kurz sagen. Dann haben wir das.
Sehr gut.
Okay, dann zurück zu Dropbox.
Dropbox, ist natürlich echt krass, dass du bei so einem Riesenunternehmen, dass da keine Tests laufen, die sowas
abfiltern. Ist das ein Riesenunternehmen tatsächlich?
Ja, schon.
Also ich denke nicht, das ist doch ein Startup mal gewesen.
Ja, klar, vor 4 Jahren oder
so. Allein vom Geld jetzt einnehmen, ist, glaube schon ganz ordentlich in der
Zeit. Dropbox ist bestimmt schon 4 Jahre.
Ist ja die Nummer 1 so im Sync-Markt.
Genau, also die haben das mit diesem Cloud-Computing eigentlich angefangen, glaube ich. Also zumindest mit diesem Storage-Cloud-Teil.
Cloud-Storage? Naja, die benutzen die S3 und das war doch wohl der Anfang.
Richtig, also sie haben das mit dem Sync angefangen, sagt man so.
Genau, also die haben cooles Synchronisieren gemacht, das kann man schon sagen.
Richtig, und auch irgendwie so einfach genug, dass es jeder kapiert. So. Genau. Ein Ordner und keine Einstellungen und der Ordner ist überall gleich, tada, fertig.
Check.
Und gab genau, da auch eins der wenigen, wo es dann halt am Anfang auch irgendwie 2 GB gratis und Leute einladen und mehr bekommen, so das ganze virale
Gibt's ja immer noch, oder?
Ja, ja, gibt's immer noch. Klar. Und ich glaube auch mehr, wenn du irgendwie eine EDU-Adresse oder eine Uni-Adresse hast.
Ja, genau, du brauchst eine EDU.
Genau. Geht auch mit deutschen
Unis. Genau, deutsche Unis, genau. Uni.de ging früher auch, da wo man eine Free-E-Mail bekommt, aber jetzt nicht mehr.
Haben sie es gecheckt, ja.
Ja.
Genau. Okay, also Dropbox, die Idee entstand 2006. Und
war auch ein Y-Combinator-Startup. Und
da muss es besser sein, automatisch.
Natürlich, da hat sich irgendjemand was angeschaut und gesagt, finde ich gut, gebe ich Geld. Genau, so, ja, Dropbox-Alternativen sind halt immer so,
ja. Ja, wir haben ja auch schon mehrere Sendungen darüber geredet, über die Alternativen.
Was ganz interessant ist, jetzt in letzter Zeit, also ich habe immer SpiderOak verwendet, bin eigentlich auch immer noch da recht zufrieden mit, hat man ja schon oft genug verlinkt. Und was jetzt bei mir der Fall war, dass SpiderOak auf macOS Lion, der Developer-Version, immer abstürzt. Was ich nicht so gut finde.
Was? Du findest das nicht gut?
Nee, irgendwie nicht so toll. Von wegen Daten irgendwie auch sicher halten und so. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut, habe mal kurz in CrashPlan reingeschaut, was ganz interessant ist. So erlaubt einem zum Beispiel auf Rechner von Freunden zu sichern. Da gibt es dann irgendwie so eine werbefinanzierte Version, wo du irgendwie nur ein PC benutzen kannst. Und wenn du irgendwie ein bisschen was zahlst, dann kannst du auch mehrere. Haben für Mac, Linux und Windows, glaube ich, Clients und sind ganz interessant. Das war ganz nett. Und dann bin ich mal wieder auf Voila gestoßen. Voila, dieses Schweizer Unternehmen, die das irgendwie
ist da... Ist es nicht von Lassie, dieses Ding?
Jetzt aufgekauft worden von Lassie, aber am Anfang waren sie von der ETH Zürich, okay. Einige Leute. Und auch immer, wenn du noch Präsentationen von denen siehst, sind so schlecht aufgenommene YouTube-Videos und irgend so ein Kerl in Schweizerdeutsch irgendwas sagt, was lustig ist. zumindest für mich. und die haben jetzt früher das Problem gehabt, dass sie zwar auch Synchronisierung geboten haben, aber nur für ihre komischen Premium-Accounts. Und das wäre ja gar nicht so schlimm, weil Dropbox musst du auch zahlen, sobald du ein bisschen Speicher willst. Aber jetzt hat Voila auch für alle Leute diese Synchronisierungsfeatures freigeschalten. Also ist vielleicht mal ganz interessant zu schauen. Ist eine Java-Software, was ja braucht ein bisschen viel Speicher, aber man kann es dann zumindest über die VM begrenzen. Und man kann mit Voila sowohl Backups machen, kann auch synchronisieren. Das Ganze wird bei dir lokal verschlüsselt, bevor es dann ins Netz geladen wird. Und man kann, was ganz interessant ist, man kann Speicher tauschen. Bedeutet, wenn man sagt, ich hätte gerne irgendwo im Netz noch 10 GB Speicher, dann gibst du lokal halt x Gigabytes frei. Die haben, glaube ich, irgendeine Formel, die es berechnet, wie deine Bandbreite und deine Uptime ist. Und dann kannst du sagen, hier, krieg 20 GB auf meinem Rechner, dafür kriege ich irgendwie 4 GB oder 5 GB irgendwo im Netz. Ganz interessant, der Client läuft auf Windows, Linux, Mac, läuft headless, was ich recht wichtig finde. Also du kannst, ich glaube, die Einrichtung musst du dann immer irgendwie mit einem X-Forwarding machen, aber du kannst zum Beispiel auch auf ARM-Devices, Hauptsache läuft ein JVM drauf, kannst du dieses Backup-Ding laufen lassen.
Ja, also obwohl die ARM-Devices, je nachdem, was du kaufst, auch schon echt gut sein können. Zum Beispiel ein Beagleboard, was irgendwie ein Gigahertz hat und ein
grafisches Ding zu hochfährt. Gerade für sowas, oder ich habe jetzt neulich, hatte ich mir dieses Western Digital Book Live Book Dingens gekauft.
Dingens.
Ja. Der hat auch irgendwie, keine Ahnung, hat irgendwie 512 MB RAM und auch ein Gigahertz. Und da kannst du dann auch dieses Backup-Ding drauf laufen lassen. Du kannst entweder auf deinem NAS einfach ein bisschen Speicher freigeben, gibst halt irgendwie, keine Ahnung, 50 GB frei, ist ja egal, wenn du 2 Terabyte hast. Und kannst dann dadurch dir Backup-Speicher kaufen. Und du kannst natürlich, was ganz cool ist, die Synchronisation benutzen, um zum Beispiel auf deinem NAS immer eine aktuelle Kopie zu haben. Wenn du die Platte abschmiert, dann musst du das nicht irgendwie wieder... keine Ahnung, erst wieder den Client drauf machen und dann kommst du erst wieder an deine Daten, sondern auf deinem NAS werden die Daten auch noch drauf, weil der sich halt dadurch synchronisiert. Und du kannst dann auch in dem Fall zum Beispiel auf irgendwelche Server den Client installieren und deine Webseiten zum Beispiel aktuell halten. Musst du dir nicht mehr so Gedanken über die Backups machen, was ganz nett ist, weil der halt auch automatisiert irgendwie versioniert, schön Sachen hochlädt. Ich habe irgendwie so eine Seite zusammengefrickelt, wo du GPX-Dateien hochladen kannst und der zeigt dann irgendwie, wie schnell du warst und wie weit du gelaufen bist oder sowas. Also so GPS-Traces. Mhm. Und damit ich jetzt nicht immer irgendwie auf meinen Server connecten muss und den Scheiß da irgendwie hochmachen, habe ich einfach bei mir auf dem Rechner eine Folder, die heißt GPX, da tue ich das Ding rein und dann macht voila oder vorher halt Spider-Oak ein bisschen Magie im Hintergrund und irgendwie landet es auf meinem Server und ich muss gar nichts mehr machen, sondern es ist einfach immer aktuell.
Ganz cool. Noch so ein Vorteil von Voila ist, glaube ich, dass du angeben kannst, welche Ordner er synken soll. Ne?
Genau, welche
synken,
welche
Backup. Also du musst nicht irgendwie unterhalb von Dropbox eine Ordnerstruktur bauen.
Das macht, glaube ich, sogar nur Dropbox, wenn ich das weiß.
Aber sondern, ja, du kannst symlinken, was tatsächlich gemacht
ja,
wurde.
So, so Dropbox, ich, ja.
Ja, so habe ich also es auch immer gemacht. Also du kannst zum Beispiel einen Symlink auf Root machen.
Das macht zum Beispiel Voila oder Beide auch, bin ich mir nicht sicher, aber voila, ignoriert, glaube ich, Symlinks, was vielleicht ganz...
Also je nachdem, was man haben will.
Ja, ja genau. Voila, genau. Du kannst natürlich wieder alles irgendwie selber klicken. Bisschen ein kleiner Whine in der Hinsicht ist, dass irgendwie der Filter nicht funktioniert. Ich wollte irgendwie meine Bitcoin, die Wallet.dat einfach mal sichern.
Ja.
Dann gebe ich den Ordner an und sage dann als Filter halt Wallet.dat. Und man sollte meinen, er würde nur die sichern. Nee, ignoriert er komplett, sichert, will den kompletten Ordner sichern. Mhm. Bedeutet, ich habe jetzt einfach einen Hardlink gemacht in einen anderen Ordner und dann geht's auch, aber...
Ja, also voila. Das Symlinking wurde zum Beispiel bei einer von den Kisten hier benutzt, um Vollbackup zu machen von der Hard Drive oder von dem USB-Stick, weil das doch relativ unstable war. Hat funktioniert, war unendlich langsam. Also
was ist mit Dropbox oder mit?
Genau, voila. Mit Dropbox.
Ja,
also genau. Es war unendlich langsam. Die Kiste hat irgendwie eine halbe Stunde gebraucht zum Hochfahren und hat funktioniert. Je nachdem, was man haben will. Also
ich habe noch bei Dirk gerade im Blog gelesen, dass Voila nicht gut klarkommt, wenn es viele kleine Dateien sind. Also er wollte wohl irgendwie 90.000 Dateien hochladen und da ist der Client abgeschmiert.
Das ist interessant. Aber die machen immer neue Releases, hat ein Auto-Update-Feature, was ganz nett ist. Also ich weiß nicht, wie lange das bei Dirk her war, aber...
Hat er vor ein paar Tagen geblockt. Also.
Oh, okay, gar nicht gesehen. Ja. Komisch. Der Client ist ein bisschen, also interessant ist, sie binden sich über Fuse als Dateisystem ein. Bedeutet, du kannst auch, wenn du lustig bist, einfach irgendwelche Rsync-Skripte automatisch in den Ordner dann kopieren lassen und der lädt es dann quasi hoch. Geht auf dem Mac auch über MacFuse. Und was vielleicht auch noch interessant ist, sie haben einen Gruppenfeature. Bedeutet, du kannst eine Gruppe gründen, so ähnlich wie Shared Folders bei Dropbox, nur dass du den ganzen Scheiß nicht zu dir unbedingt schicken muss, sondern du kannst quasi in diese Gruppe Zeug hochladen und die anderen Leute können das dann durchbrowsen und auf Bedarf runterladen, aber sie müssen nicht. Was bei den Shared Folders in Dropbox ist, ja, du hast ja irgendwie keine Auswahl, ob du die Sachen haben willst oder nicht, sondern
du
hast
doch. Einfach. Und du kannst blocken, was du nicht mehr haben willst. Bin ich mir ziemlich sicher.
Genau, aber alles Neue kommt automatisch.
Ja, alles Neue kommt erstmal bei dir.
Richtig, also wenn einer auf die Idee kommt irgendwie. Und das Problem ist ja auch bei Dropbox ist es dann glaube ich auch so, also wenn einer irgendwie einen Premium-Account hat und irgendwie eine 5 GB ISO-Datei hochlädt, dann wird sich dein Dropbox das rein synchronisieren und auf einmal voll sein.
Ja, und dann kannst du nichts mehr machen. Kann man die dann noch runterladen? So? Also die 5 GB File, dann sagt mir, okay, machst du jetzt mal wieder weg, ich habe die Datei runtergeladen.
Richtig, genau. Das ist auf jeden Fall... bei Voila sind die Gruppen etwas netter gelöst. Das war
auch
ganz interessant. Da gab es so lustige, keine Ahnung, Couch-Potatoes oder sowas. Oder lustige Sachen drin waren auf, keine Ahnung, Unterhaltungsmedien und so Sachen. Und das ist ganz nett. Gibt es wahrscheinlich immer noch.
Also bei Dropbox ist es ja auch so, dass die History bleibt. Ich weiß nicht, wie das mit großen Files ist, also mit richtig großen Files.
Ach so.
Wie lang die History bleibt, weil dann sagt man, okay, jetzt habe ich mir das Dings angeguckt, jetzt gucke ich mal, was es da noch so gibt, was gelöscht war.
Voila bietet auch sowas an, bietet diese Versionierung an und haben auch so ein, das Interface generell ist schrecklich irgendwie.
Ja. Kostet das Backuppen, also von den gelöschten Kram, kostet das
Das Platz? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, du kannst aber, also Time Travel nennen sie es, dann kannst du sagen, View Show Time Travel, dann kriegst du hier so einen komischen Schieberegler, wo du dann siehst.
Oh, das ist so schön.
Ja, das ist halbwegs nett gelöst sogar. Aber genau, also bietet Voila auch an, ist ganz nett, kann man mal anschauen. Java läuft überall irgendwie manchmal.
Aber eigentlich, das, was wir wirklich wollen, ist ja SparkleShare.
Ja, wenn es denn funktionieren würde anständig.
Wenn es dann endlich mal tun
würde. Wenn es einen beschissenen Namen hätte.
Ach, der Name ist doch völlig egal.
Also das Ding, das schmiert halt einfach konstant ab bei mir. Und Git ist sowieso schlecht für große Dateien. Du hast auch keine Möglichkeit, irgendwie alte Dateien aus Git elegant wieder rauszubekommen.
Ja.
Also wenn du dann irgendwann mal, keine Ahnung, du hattest dann mal eine
12 GB
Datei da drin und dann lädst du SparkleShare in dein Git hoch und dann so, oh Mist, ich habe da jetzt 12 GB auf mein Git hochgeladen, kriegst du nicht mehr raus, kannst du einfach mal
also, vergessen. Also so. Doch, du kannst da ein bisschen Git-Magie machen, dann passiert das Richtige. Du kannst da Sachen wieder zusammenmergen, wie heißt das, rebasen. Mhm. Und dann rebasest du dann halt Sachen weg einfach und dann kannst du es optimizen, Git irgendwas
so, optimize. Ja, Garbage Collection.
Genau, Git Garbage Collector und dann, genau, dann wenn du Glück tot. Hast, dann ist es weg.
Ja.
Und also das ist aber tatsächlich nicht schön. Das ist nee. Super anstrengend.
Und aber dafür wird es halt auch nicht gemacht. Bei Git, du behältst alte Versionen im Normalfall auch bei. Bedeutet, gut, SparkleShare macht dann halt auch dieses Gemerge und Compresse und überhaupt. Aber Git ist, also gerade wenn es um auch Mediendateien geht oder so, ist es nicht die beste Wahl.
Muss man also Medien, sagen. Wenn Medien Bilder sind, dann ist es tatsächlich relativ cool.
Also große Binärdateien, da gibt es ja auch irgendwie, keine Ahnung, wie ist das, FastGit oder sowas in der Art, so eine Git-Implementierung.
Bonus-Git.
Genau. Ja, ansonsten.
Naja, warten wir mal ab, was da kommt und vielleicht entwickelt sich ja SparkleShare auch noch ein bisschen.
Ja, also ich denke,
oder
später werden sie es hinkriegen. Aber
wie hieß das andere Ding? OwnCloud?
Oh, die haben sogar ein neues Design.
OwnCloud,
OwnCloud ist.
OwnCloud gibt es auch noch.
Ja.
Ich wollte es bloß mal ansprechen. Ne?
Aber ja, haben wir ja schon öfter darüber geredet.
Kann das Ding offiziell jetzt?
Irgendwie?
Weil OwnCloud ist ja erst, also eigentlich hat die UI auf dem Web darf.
So ja, aber ich glaube, hat er gesagt, ne? Frank, wir haben
ja. Ja, Frank sagt ja, es funktioniert eher das schon immer, die ganze Zeit.
Nee, aber haben wir vorletzte
Woche. Hier gibt es einen OwnCloud Sync Client,
den gibt's.
Gitorious, aber.
Oh, Gitorious, dann will ich es nicht benutzen. Das muss schon auf GitHub sein, dann will ich es mir runterladen.
So finde ich Bums.
Ja.
Ja.
Ja, kann man auch mal ausprobieren, nicht, aber ich will eigentlich auch nicht so viel,
dann ist es so,
da ist man irgendwie doch dann zu faul, das noch alles zu installieren und irgendwie auf seinen eigenen Server zu packen und diesen Client auszuprobieren und naja.
Richtig.
Ja. Ach ja, man will es ja schön einfach bequem und deswegen benutzt man doch noch zu oft Dropbox. Aber da muss man weg, Leute.
Genau, alle müssen ihren Scheiß alle selber bauen. Weg. Und Kernel selber kompilieren, wenn schon, denn schon. Für Windows.
Da musst du mal durch, das ist kein Thema.
Ja.
Richtig.
Binary.
Man muss ja durch viel durch. Hier.
Zum Beispiel.
Man muss durch viel durch.
Was? Richtig, auch so SSL-Zertifikate.
Ja.
Man durch, habe ich gehört.
Da muss man. Da muss man
durch. Die darf man bloß nicht ignorieren, oder?
Ne, man braucht ja ab und zu welche. Und es gab da immer so eine nette Sache, um die kostenlos zu bekommen. Also kostenlos. Es gibt ja CR-Cert, aber die sind ja dummerweise nicht in den Browsern drin und nicht auf den Smartphones und auch nur in anderen Linux-Betriebssystemen nur so halbherzig.
Mhm.
Und
gar nicht eigentlich.
Na doch, doch, sie sind tatsächlich in Debian und Knoppix und sowas ist die CA drin, aber das bringt uns alles nichts. Wir wollen die ja in dem Browser drin haben. Deswegen gab es eine Zeit lang
ja, also
die Möglichkeit.
Der Chrome zieht die doch direkt aus dem, was den Computer anbietet, oder?
Bin ich mir ziemlich sicher. Jein, der zieht das aus dem Desktop wahrscheinlich. Also dann hat ja nochmal KDE oder sowas seine eigene Oberfläche oder.
Der zieht es daher?
Also unter in macOS holt er sich, glaube ich, auch mit aus der Keychain.
Ja. Ja, genau, also aus und unter Linux aber zieht das halt aus irgendeinem Gedärm raus. Halt.
Ja, irgendwoher. Jedenfalls musst du es auf jeden Fall importieren, damit es geht. Also die RootCA und die CRZ-Leute sind auch gerade dabei, die RootCA irgendwie neu zu machen. Das heißt also.
Ja, wenn sie eh noch nicht angenommen wurde, ist ja scheißegal, kann man ja alles machen.
Das Problem ist halt, überall, wo ich die importiert habe, ist die demnächst ungültig.
Richtig.
Das ist total scheiß, ja.
Und warum haben sie dafür einen Grund? Oder haben sie gesagt, naja, wir machen
es
jetzt
neu, weil es cool ist? Ja, es gibt, da müsste ich nachgucken.
Vielleicht
gibt es dafür einen Grund, irgendwie, die wechseln irgendwie von SHA auf MD5 oder andersrum.
Wahrscheinlich nicht so.
Von MD5 auf SHA 256.
Ja, das hört sich eher nach einem Plan an.
Ja.
Ah, ja, doch.
Also die resignen mit SHA 256.
Yay.
Ja. Und deswegen
ja, das macht aber, also wenn man MD5 davor nur hatte, dann macht das tatsächlich Sinn.
Ja, aber das heißt halt,
du bist gefuckt, ja.
Ja, nicht nur ich, sondern andere Leute auch. Und es war halt so ein Grund, boah, ja, dann dann doch mal jetzt irgendwie was anderes. Und dann gab es dieses Start-SSL und da habe ich schon lange mal mit rumgespielt oder mich mit dem Gedanken, das mal auszuprobieren und hatte gerade einen Account angelegt und einen Tag später, ja, wir sind down.
Nein, was ist denn Start-SSL?
Ist das das? Start-SSL, das ist irgendeine israelische Firma, die halt aus Lust und Laune ein Jahr dir das SSL-Zertifikat, also die billigste Variante, umsonst zur Verfügung stellt.
Warum?
Also, warum? Weil sie Leute anlocken wollen,
die zum dann. Zum Anlocken, okay.
Ja, die ist dann beim nächsten Mal.
Und das ist
oder wenn du eine Firma bist, musst du es eh machen. Also es gilt nur für Privatpersonen. Mhm. Und ja, die sind. Also es ist eine israelische Firma, die nennt sich Startcom und die sind irgendwie angegriffen worden und so ein bisschen wie von Komodo, also da haben sich die Leute dann halt für bestimmte Webseiten Zertifikate generiert, unter anderem für Live.com, Google.com, Login, Yahoo.com, Login, Skype.com, Add-ons, Mozilla. Warum nehmen eigentlich immer alle Add-ons.mozilla.org? Das scheint auch so. Ja,
Add-ons ist doch ganz klar, weil du da.
Der checkt da automatisch nach Updates und dann kannst du sagen, ja, ich habe ein Update.
Gar kein Problem für dich.
Ja.
Hier, nimm dieses Bonus-Plugin.
Ah, nee, das waren noch sogar noch die Sachen von Komodo. Ich weiß nicht, was die da jetzt genau gemacht haben bei Start-SSL. Auf jeden Fall waren die mehrere Tage down und jetzt sind sie wieder da, aber du kannst
keine Witz mehr haben.
Nee, du kannst keine neuen Zertifikate mehr ausstellen.
Was? Also hier steht aber immer noch No Charge Unlimited plus 100%.
Klick mal drauf. Ja, geht nicht. Also sie sind am 15.
No kidding, 100% free.
Ja, genau. Mhm.
Aber die
aber es geht.
Sieht auch sehr unprofessionell aus, die Seite, um ehrlich
zu sein. Ich finde, die sieht super awesome aus. Guck mal, die haben hier diesen String, der einfach mal so halb die komplette Leiste ist.
Ja.
Startcom Limited, in Klammern Start Commercial Limited EL. Hört sich richtig an.
Ja.
Also den würde ich auf jeden Fall all mein Geld anvertrauen.
Richtig.
Naja.
Oh, Maintenance, due to security breach, bla bla bla.
Genau.
Der 15. Juni ist aber schon ein bisschen
her. Ja, 15. Juni, da waren sie ein paar Tage offline, also bis jetzt Montag, dann waren sie wieder online, aber jetzt stellen sie keine kostenlosen Zertifikate mehr aus.
Richtig.
Also die alten, die es gibt, die gelten noch, aber sie stellen keine neuen aus.
Ja, dann hast du ja schon eins, oder?
Nein. Nee,
wie nein?
Ich habe mir einen Account angelegt und
dann vergessen.
Habe dann am 15. Juni, weil auf die Seite gehen, mir eins machen und dann hieß es, wir sind down.
Nein. Oh. Verdammt.
Habe ich gerade gemacht, gerade den Account angelegt gehabt und dann gedacht, ja, jetzt machst du es mal und dann, wow.
Ja.
Ja, war halt scheiße.
Sucked.
Und jetzt weiß ich nicht, was ich mache.
Ausrasten. Self-signed und dann die Exceptions hinzufügen. Ja, was?
Ja.
Ich meine, es funktioniert. Wenn du genau sicher bist, dass es am Anfang deine Kiste ist, dann kann man das schon machen.
Ja, genau. Richtig. Ich mache einfach eine eigene CA auf und versuche, in alle Browser reinzukommen.
Ja, also sobald du dein Zertifikat selbst signierst, bist du eine eigene CA.
Richtig.
Ja, ja. Ich bin bloß nicht in allen Browsern drin.
Das kriegt man auch noch
hin. Das musst du ja nicht sein.
Doch.
Muss ja in deinem Browser drin sein.
Richtig. Was ist, wenn alle Browser von der Brücke springen würden, ne?
Genau. Oder wenn alle nur noch hier irgendwas haben.
Das Problem ist aber, ich habe nicht nur ein System, auf dem ich arbeite, sondern zigtausend und oft sitze ich auch mal an einem anderen Rechner und das ist alles scheiße.
Zum Beispiel, du hast dann bloß noch Uzibel und der hat einfach, kann gar kein SSL zum Beispiel. Das musst du dann selber schreiben
als Plugin. Das bringt mir auch nichts. Also das ist jedenfalls blöd.
Richtig, aber wir sind ja gerade so richtig schön bei Security-Fails und so, da gab es ja hier bei Bitcoin jede Menge Unterhaltung letzte Woche.
Fand ich super awesome, ich war dabei, kann ich ja mal so sagen.
Live dabei.
Ich habe gesehen, wie der Kurs einfach irgendwie jetzt auf 1 Cent gecrashed ist bei Mt. Gox. Was ich ja super cool finde, Mt. Gox war früher Magic the Gathering Online Exchange. Ja,
Magic the Gathering, deswegen auch MT und G groß geschrieben, weil OX ist Online Exchange.
Das ist super awesome. Ich habe so gedacht, oh shit, die sind vertrauenswürdig. Dem würde ich auch all mein Geld anvertrauen.
Richtig. Ja, auf jeden Fall, was war denn da? Also, da war ja wohl, weiß nicht, waren es zwei Sachen? War das getrennt oder nicht? Also es gab erstmal.
Was ist denn überhaupt passiert?
Nee, es waren tatsächlich zwei Sachen. Obwohl, die können auch zusammenhängen.
Einmal die SQL-Geschichte.
Also, ja.
Also es war plötzlich, war das Geld nichts mehr wert. Also das digitale
Geld. Das war überall. Das würde ich jetzt mal ranhängen. Das Lustige ist erstmal, dass alle Benutzer mit Benutzername, E-Mail und größtenteils gesortet und gehashtes MD5-Passwort einfach mal so online rausgekommen sind. Da haben die wohl, die Mt. Gox-Leute, irgendeinem Security-Consultant einfach mal so ein bisschen die Daten gegeben, der dann das Ganze eigentlich untersuchen sollte. Blöderweise hat der Security Consultant keine Security bei sich gehabt und wurde dann irgendwie offizielle Aussagen gehackt. Und
die lügen einfach.
Ja, wahrscheinlich war es irgendeine SQL-Injection. Auf jeden Fall, sobald, wenn du da einen Account hattest bei Magic the Gathering Online Exchange, dann haben die Leute nun dein Passwort. Und je nachdem, wie alt dein Account war, dann ist es entweder ein ich glaube, es war sogar ein paar Klartext dabei, keine Ahnung.
Nee, Klartext war es nicht, es war immer BSD.
Aber ungesortete MD5s waren wohl dabei.
Genau.
Und dann waren gesortete MD5s dabei, was dann schon mal ein bisschen besser ist, weil die ungesorteten, da gibt es halt echt Rainbow Tables für, da bist du recht schnell.
Und wenn es ein einfaches Passwort ist.
Da gibt es große Rainbow-Tables früher so, keine Ahnung.
Ja, aber Rainbow-Tables sind ja eh out, da können wir tatsächlich nochmal später drüber reden. Da können wir jetzt direkt drauf.
Ja, aber wenn du, also die ungesorteten Passwörter kriegst
ja,
da gab es wohl welche.
Also
die haben wohl
also auch, acht und wir Zeichen. Haben ja, wir haben ja gerade schon gehört, MD5.
Also so normalerweise nimmst du für Rainbow-Tables 8 Zeichen, die sind relativ klein, 4 GB, glaube ich, pro.
Ja, da gibt es aber auch größere, gibt's so dann, 130 GB.
Ja, genau, also das sind 8 Zeichen, ich glaube, mit Zahlen noch dabei oder sowas, also muss man mal schauen, was man haben will. Und 8 Zeichen kannst du auch schon ganz gut auf der Grafikkarte knacken. Und,
genau, Grafikkarte, da gibt es dieses White Pixel, das war ganz interessant, die machen gerade 33,1 Billionen Passwörter, also Milliarden dann. Also
Milliarden,
genau. Milliarden Passwörter pro Sekunde auf.
Aber
was waren das? 1,4 Radeon 5970.
Also was ich da...
Das ist noch nicht mal mehr so top of the line, die 5970. Nee.
Ja, also 5970 wird aber gerne benutzt tatsächlich, weil die relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
genau, so gerade was Strom angeht, aber das geht wesentlich schneller auch.
So was da so was Ähnliches ist und was auch echt gut ist und gut knacken kann, ist OCR Hashcat. Das gab es früher, normales Hashcat, auf dem CPU kannst du Passwörter knacken, das macht es nicht nur über Brute Force, sondern es macht Listen von Text und die baut so zusammen und verändert einzelne Zeichen und sowas, das ist relativ ähnlich zu John the Ripper. Und das Ding halt auf der Grafikkarte.
Also und Dictionary, das Ding, so modulierte Dictionaries.
Die genau, und das kann auch brute forcen. Also richtig. Das kann es auch.
Genau.
Wie viel schnell sind die gerade? Die können, also das sind die ganzen Algorithmen, die sie können. Und die sind hier auf wo steht denn das hier gerade? Welche Graf? Achso, das ist hier, die haben zwei ATIN, auch wieder die 5970. Und die haben, achso, je nachdem, wie viele Hashes du gleichzeitig knacken willst, bist du ja bei einem Hash bist du auf 600 Millionen Chains C pro Sekunde.
Auf jeden Fall MD5 nicht so toll und gerade, also wir waren jetzt gerade bei Mt. Gox, also
genau, MD5 sind sie hier auch bei 4.000 Millionen.
Mit Gesalted, da ist das Salt zwar noch dabei und das macht es dann ein bisschen schwerer, aber also dann kannst du keine, nicht einfach nur so eine Rainbow Table benutzen und dann einfach mit der CPU drüber rattern, aber
du kannst dann zum Beispiel so einen GPU-Knacker nehmen, den du eh gerade hast, weil du ja dir gerade einen Computer gekauft hast, der unendlich viel Grafikpower hat.
Ja.
Und dann geht das auch wieder schnell.
Ja, also was heißt schnell ist auch noch relativ. Also wenn du irgendwie...
2 Wochen.
Also mein Passwort war irgendwie, was war uns?
Ja, das
12-stellig mit Zahlen und Sonderzeichen. Dann wird es irgendwann ein bisschen...
Ja.
Also ich habe recht gute Chancen, dass mein Passwort nicht rauskommt. Aber ich habe Gott sei Dank auch nur so ein Wegwerfpasswort dafür. Auf jeden Fall, das war ein kleines Problem. Und dann gab es noch, also das war das erste, da gibt es dann irgendwie alle Benutzer für alle veröffentlicht. Und
okay, das ist blöd, aber das ist jetzt noch nicht so irgendwie.
Ja,
also passiert öfter mal, also das passiert aber jedem also großen halt
mit
Mal.
Mit E-Mail-Adressen und Benutzernamen ist natürlich schon doof, weil du kannst dann dich grundsätzlich auf allen Bitcoin-Seiten mal einloggen versuchen. Und,
und auf ein Google-Mail und was weiß ich alles.
Richtig, Google hat auch, also alle Gmail-Konten, die da drin waren, ging auch eine Mail raus. Hat Google irgendwie mitgearbeitet, gesagt, oh, schlecht, ich schick mal. Und dann haben sie auch was geschickt. Und es hat auch irgendwie, also ich habe eine von unserem anonymen Pseudo-Kerl bekommen, der gesagt hat, hey, dein Passwort ist wahrscheinlich komisch. Melde dich doch mal bei Tradehill an. Hier ist meine Referral-ID. Ja,
war ganz komisch. das ist also.
Ja, und das Zweite war, dass irgendjemand wohl einen recht großen Account auf Magic the Gathering Online Exchange geknackt hat. Und da waren jede Menge
und all seine Spielkarten verschenkt.
Und was der gemacht hat, ist, der hat einfach mal irgendwie alle Buy-Orders quasi damit erfüllt. Er hat
genau, alle
Bitcoins genommen, also einfach mal alle verkauft und es waren so viele, dass der quasi sich von oben, wo die Leute gesagt haben, ich biete pro Bitcoin 13 US-Dollar oder 20 US-Dollar, bis nach unten durchgefressen hat, wo es dann irgendwie so 0,01 oder sowas war.
Genau, super.
Richtig, bedeutet, da hat er dann erstmal einen Haufen Dollars gehabt und
und dann hat er sie gleich wieder gekauft.
Das Problem war dann, genau, wollte er dann auch irgendwie machen. Das Problem war dann, er wollte halt bei irgendwie 0,1, glaube oder so, Bitcoins alles kaufen.
Ja.
Und irgendjemand anderes hat gesehen, so, interessant, da rattert so der Preis nach unten. Ich mach mal
mit.
Ich mach mal mit. Der Kevin hat dann gesagt, so, ja, ich mach mal eine Buy-Order für irgendwie
alles, was er hat.
Alles, was geht. Der hat irgendwie ein paar 3.000 Dollar oder so, hatte der bei diesem Mt. Jox. Hat er gesagt, ich mach mal eine Buy-Order für 0,11. Und hat dann irgendwie alle diese Bitcoins bekommen.
Nee, ich glaube noch nicht mal. Also ist tatsächlich komplett runtergefallen. Er hat alle die Bitcoins, die er angefragt hat, bekommen. Aber der andere Typ hatte einfach so viele Bitcoins. Er hatte irgendwie 200.000 Bitcoins. Das kann man halt so cool. Also das ist ja echt cool an Bitcoin. Du kannst die Transaktion nachverfolgen. Du kannst sehen, den letzten Hash, der diese ganzen Bitcoins sozusagen besaß, kannst du dir anschauen und wie die dann alle auf Mt. Gox gewandert sind. Und es waren einfach mal 250.000 und die konntest du einfach nicht auffüllen mit allen Buy-Orders. Es waren
bestimmt diese 250.000, die letztens geklaut worden sind von dem.
Kann schon sein, vielleicht.
War das nicht auch 250, oder?
Keine Ahnung.
Das waren weniger.
Waren irgendwie
auch 25.000 und dann 500.000 in bar. Genau.
Da haben wir auch letztes Mal das Problem, es hieß irgendwie, man könnte ja nachverfolgen, aber theoretisch, du kannst ja immer neue Adressen generieren.
Genau, also du kannst auch anonym sozusagen von einer Adresse auf die andere schieben und das ist kein Problem.
Genau, bedeutet so, der kann die jetzt alle geklaut haben und dann generiert er sich aber einfach 200 neue Adressen und schickt dann irgendwie
Kleingeld, genau.
Geldwäsche.
Natürlich, Geldwäsche ist tatsächlich implizit oder erlaubt. Explizit dabei.
Richtig, ja. Quasi so wie mit
Feature.
Ist Geld, ein Feature. Also mit Geldscheinen oder so. Da kannst du im Grunde
kann auch. Kann ich auch waschen.
Kannst anonym einfach alles hin und her. Steht auch eine Nummer drauf.
Genau.
Das war auf jeden Fall nicht so schön bei Mt. Gox. Und dann ist der Kurs auch natürlich gecrashed wie Sau. Er klettert jetzt natürlich wieder nach oben, was ganz nett ist, aber.
Was halt normal ist.
Ja, genau. Aber da gab es richtig Rambazamba. Die haben jetzt irgendwie eine Claim-Seite gemacht, also wenn du deinen Account wiederhaben möchtest. Also haben
dann musst du dein Passwort wechseln.
Genau, musst dein Passwort wechseln und beweisen, dass du bist. So, keine Ahnung.
Ich bin ich. Genau, indem du irgendwie Blut aus deinem Finger nimmst und das in deinen Computer reibst.
Raumlauf ergreifst. Genau. Es ist ganz komisch, so keine Ahnung, deine letzte IP-Adresse oder irgendwelche anderen Sachen.
Meine letzte IP-Adresse,
genau. Ja, bei mir klappt es, weil ich habe Kabel-BW, da bleibt die IP-Adresse gleich.
So praktisch.
Dann kann ich sagen, ja, die IP, mit der ich dieses Formular absende, ist die, wo ich mich auf
in der Fritzbox stehen auch die letzten paar drin, aber die meisten würden noch
das nie
neben ihre letzten IP-Adresse rausfinden, ganz ehrlich.
Ach, bei Bitcoin, komm. Das sind doch alles irgendwie so Frickler, die irgendwie...
Die meisten, viele.
Ja, egal. Auf jeden Fall nicht gut und dann ging es aber auch noch direkt so weiter. Dann gab es nämlich auch irgendwann neulich noch einen neuen Exchange, Bitcoin 7.
So gut.
So gut. Ja, also die Exchanges kommen ja, also wo du tauschen kannst und
wo du in echtes Geld umtauschen kannst. Genau, das ist auch cool, wenn man so sieht, was komplett dezentral ist, was dann auf einmal so zentral wird, einfach dadurch, dass du Sachen ranflanschst. Nämlich du hast Bitcoin als System, was komplett peer-to-peer ist und super geil und dann hast du Exchanges, die auf einmal komplett zentral sind und den Preis bestimmen. Hm. Und das ist cool zu sehen, einfach an der Währung zu sehen, weil... Ich meine, normalerweise wäre unser Geld auch komplett dezentral, wenn es da nicht Leute geben würden, die
Bank heißen. Genau. Da gab es halt Bitcoin 7, neue Exchange, eigentlich auch sehr poliert und ist auch irgendwie eine Firma dahinter wohl oder sowas in der Art. Und die haben gesagt so, hey, hallo, wir sind jetzt neue Exchange, schaut uns doch mal an, wie toll wir sind. Und dann ging es los, erstmal Texte, die sie hatten, die waren alle geklaut, 1:1 von Tradehill. Und es ist ja so, Leute, ihr habt die Texte 1:1 von ihnen kopiert. Und
so was nicht.
Wir haben da Copywriter eigentlich angeheuert.
Copywriter, ja.
Genau. Copywriter. Die haben wohl das Prinzip von dem Namen nicht ganz verstanden. Eigentlich hätte er selber was schreiben sollen. Ich so, okay, nicht gut. Und dann ging es weiter mit irgendwie, hat einer rausgefunden, dass halt so komische Rundungssummen da zustande kamen.
Und das haben sie dann irgendwie selber abgegriffen.
Punkt 333.
Noch nicht mal das, wenn es mal das gewesen wäre.
Richtig, dann jeder, der so, keine Ahnung, ein bisschen Informatik aufgepasst hat, der weiß, dass sowas immer passiert, wenn du dumm genug bist, so Single Precision Floats zu nehmen. Eine Float-Nummer ist ja eigentlich ganz nett, weil sie irgendwie so einen ganzen Haufen Nachkomma stellen kann. Das Problem davon ist, dass die im Standard steht drin, die ist ungenau. Die irgendwann hopst hinten hoch oder runter, keine Ahnung, hast du Rundungsfehler.
Ja.
Und die Rundungsfehler summieren sich dann auf.
2 plus 1, oder? Reicht schon um
Rundungsfehler. Ja, 2 plus 1, dann kann da irgendwie eventuell 3,001 rauskommen.
Genau.
Weil es dann halt hinten irgendwie einmal geschnackelt hat und das war dann doof. Und man lernt immer, sowas kannst du zum Beispiel für 3D-Grafik super verwenden, weil da interessiert es dich eh nicht. Das ist schön schnell, kannst du super mitrechnen.
Genau.
So Exponent Matisse, alles toll.
Genau, und du hast da extra Prozessoren, die nur Flops rechnen und dann super bonusschnell sind.
Genau, die dann so super Floating-Point-Arithmetik machen. Das Problem ist halt, wenn du da Währungen mitmachst, dann machst du das nicht mit Floats, weil die kaputt sind einfach mal, sondern du machst es mit Integern. Und dann hat eben den einer das gesagt, so, Leute, irgendwie kann es sein, dass ihr blöd genug seid, Floats zu verwenden für Währungen? Und dann, es war unglaublich lustig, dann irgendwie haben sie sich so ein bisschen aufgespielt, so, just for your information, we keep the records according to the IEEE 754 decimal 32 format. I'm sure you're familiar with that, bla bla bla. Und dann kommt halt der Nächste und sagt, ja, das ist eine 32-Bit-Zahl, aber das reicht nicht aus, Für was hier auch macht, ne? Und die so, nein, wir haben die mit höchster Präzision gespeichert, da gibt es nichts zu fixen.
Gespeichert, wir haben ja, die mit höchster Präzision
genau,
gespeichert.
Genau, da gibt es nichts zu fixen und so, doch, nein, hört auf damit. Hat auch irgendein Webfrickler sich das Ding zusammengeklatscht. Und bei Bitcoins, du speicherst die Dinge als Integer, weil es gibt irgendwie 8 Nachkommastellen, dann hört's auf.
Ja, aber das Protokoll unterstützt, dass du mehr Nachkommastellen hast, tatsächlich.
Ja, aber gut, du kannst ja nachher auch einbauen, wenn es dann irgendwann
mal so
kommen sollte. Aber normalerweise halt Integer einfach nehmen und dann, keine Ahnung, bei Euros könntest du dann auch theoretisch alles in keine Ahnung, in Cent zum Beispiel haben. Bei kleiner wird es nicht im Normalfall. Gut, bei uns natürlich schon irgendwie, aber bei den Bitcoins wird es echt nicht kleiner als diese eine Bitcoin, theoretisch. Eine Bit.
Ja, aber es rechnet auch keiner in Mikrocent oder so.
Tatsächlich. Solltest du aber eigentlich machen, weil das.
Also zum Beispiel,
das Einzige, was ich kenne, ist, wenn du tankst und da ist es schon Verarschung.
Nee, also zum Beispiel bei Bitcoin ist es tatsächlich so, wenn du im Pool meinst, dann hast du da ein Problem bei der Aufteilung von dem Geld, was sozusagen du generierst.
Ja, ich meine jetzt aber bei Cent, bei Eurocent.
Ja, bei Banken, die machen das richtig. Genau. Aber nicht 8 Stellen, na gut.
Nee.
8 Stellen ist schon viel.
Richtig.
Gut.
Genau, es ist super. Ich habe auch übrigens eine 50 Trillion Dollars
Bank von Zimbabwe. Zimbabwe. Wie viel sind das? Ein Euro?
Null.
Null.
Einfach mal null.
Rund 50 null.
Trillionen Dollar.
Ja, so viel Nullen, wie das Ding hat, muss es auf jeden Fall null sein.
Genau. Da wird es dann irgendwann schwer, wenn du 50 Trillionen Dollar hast, dann das noch auf Integer sinnvoll zu speichern, aber dann musst du den Big Int nehmen und das geht dann auch. Auf jeden Fall, wenn irgendeiner von euch irgendwann was mit Währungen macht und da Floats für verwendet, komme ich persönlich vorbei und dann
wird erschossen direkt.
Einfach mal. Nee, es ist
zurückgestoßen
in die Grundschule.
Gar nicht.
Also anfangen, du musst ja nochmal studieren einfach.
Richtig. Ja, und das war also der große Bitcoin-Fail diese Woche mit Hackerangriffen und Leute, die nicht wissen, wie man Währungen speichert und kopierten Texten und.
Und Leute,
das ist unglaublich lustig zum Zuschauen.
Ja, also Hacker sind gerade voll in. Also wenn du ein Hacker sein willst, dann ist jetzt die perfekte Zeit, Hacker zu werden. Du musst bloß Computer hacken.
Richtig.
Eigentlich brauchst du zurzeit nur Bandbreite, glaube ich.
Nee.
Doch. Kannst du auch. Du kannst ja dein Loic, dein Low Orbit.
Ah, genau. Du kannst ja dein Loic Java Application starten.
Richtig. Dann hackst du quasi das FBI, wenn du so das
Ding ist. Genau. Und du musst dann was sagen, hier auf Twitter soll er sich da einconnecten und dann geht's schon los. Bam. Bist du ein Hacker?
Richtig.
Ja. Oh, Hackers gonna hack.
Ja, LolSec nehme ich an, reden wir gerade, ne?
Ja. LolSec, genau. Ich meine, von denen hat man auch noch nicht so lange was gehört. Das ist doch auch erst 2-3 Wochen
her. Ja, oder? Das ist tatsächlich 2-3 Wochen her, ziemlich genau. Also da war
sind die aufgetaucht und haben irgendwie alles gemacht, was man so machen konnte in den 2-3 Wochen.
Jetzt steht das FBI vor der Tür, sagt.
Ja.
Aber kann ja mal passieren, ich meine. Man kann ja nicht immer den Loic so starten und das dann auf einmal nichts passiert.
Ja, haben sich auch so ein bisschen angehatet mit Anonymous.
Keine Ahnung. Ja, irgendwie größtenteils.
Ja, Anonymous ist keine Gruppe.
Anonymous. Ja, aber rekrutieren ihre Leute, die Loic starten aus den Reihen von.
Von so, Anonym,
ja. Ja, richtig. Die haben auch irgendwie einen 4chan-Board, glaube ich. Und,
ja,
Anonymous kommt aus 4chan, ja.
Ja,
das ist die Beatards, das ist
ja, im genau.
B-Subforum.
Aber die sind nicht anonym, genauso wie Luizek nicht anonym.
Es ist ganz interessant zu sehen. Also sie machen ja so halb-halb ganz interessante Sachen und ganz blöde Sachen eigentlich. Also sie machen
Wer jetzt genau?
Luizek. Eigentlich alle anonym auch. Die sind beide genau eigentlich das Gleiche.
Ja.
Die
heißen bloß deswegen haben sie sich jetzt auch verbündet.
Ja, weil sie ja eh das Gleiche sind quasi. Und dann können sie zusammen ihre Loiks starten.
Also was sie machen, als sie machen diese Loiks, also einfach mal einen DDoS-Angriff auf irgendwelche Seiten, was ja echt nicht... Also das ist kein Hacken, weil das ist einfach mal
das DDoS.
Im Internet, da hast du einfach mal Pech gehabt, da kannst du wenig gegen machen. Da musst du dich mit deinem Upstream-Provider irgendwie anfreunden und denen versuchen klarzumachen, dass sie doch da irgendwas gegen tun sollen. Da kann man auch viel Geld für zahlen.
Da können, ich meine, so gegen richtigen DDoS kannst du dich auch nicht so wirklich schützen.
Ja,
also wenn der gut gemacht ist, dann...
Es gibt
Loik ist nicht gut gemacht. Ja,
genau. Okay. Also sowas kannst du blocken, aber da zahlst du Geld für. Also kannst du nicht selber an deinem Server blocken, weil das ist einfach zu spät, sondern du musst deinem Provider sagen, hey, ich habe doch da dieses DDoS-Protection-Paket eingekauft, gerade ist kaputt alles und dann können die eventuell die ganzen Dinger null routen und dann hast du eventuell Glück, aber keine Ahnung.
Genau.
Das ist auch lächerlich eigentlich, so DDoS hat nichts mit Hacken wirklich zu tun, aber was machen sie neben auch, also was haben sie jetzt wohl die Daten vom UK Census, von der Volkszählung im Vereinigten Königreich haben sie alle Leute mit Namen und Adressen und Beruf und schieß mich tot, was da noch erfasst
wird. Was da alles dabei ist, genau.
Das haben sie jetzt noch nicht released, sagen sie, behalten sie wohl so mal für sich. Sony ist, glaube ich, zum 20. Mal offline gegangen.
Ja, Sony ist halt riesengroß und dann
haben sie noch gleich Sega vorgenommen, fand ich auch lustig.
Ja, da gibt es jetzt auch, wie hieß die Seite irgendwie, wassonyhackedthisweek.com oder so. Yes or no. Das hat echt 20 Mal offline gegangen und meist nur so kleine Kack-SQL-Injections, wo du einfach...
Meistens waren es auch nur kleine Kack-Server irgendwo in Kroatien oder so. Ja
gut, aber es waren halt irgendwie Sony Pictures.
Ja, klar, die hießen alle Sony, genau, aber das heißt halt immer noch nicht, dass die das Budget hatten, um cooles Sony zu machen.
Doch.
Ich glaube, Sony hat genug Geld.
Wenn es der Top ist, Sony hat genug Geld, aber so. das ist immer noch ein Unterschied. Also, Sony halt.
Was hatten sie? CIA-Gov hatten sie irgendwann offline?
Ja.
Wobei, ich weiß nicht, ob das ein DDoS war oder.
Keine Ahnung, ist auch egal eigentlich, weil es offline heißt nicht, dass es
gehackt ist. Aber auch Anonymous hat mal wieder eine Seite offline genommen, die GEMA. Fand ich auch ganz gut.
Und zwar mit ihren Loik.
Einfach mal die.
Genau, auch eine DDoS-Attacke gegen GEMA.de gestartet.
Ja, toll, das offline. Das ist aber langweilig. Also.
Ja, das ist so Online-Demonstration, nennt man das ja heutzutage.
Das finde ich echt gut. Das hat nichts mit Hacken zu tun, das ist einfach demonstrieren. Wenn man so an die Stuttgart 21 Leute denkt, dann...
Genau.
Ja, machen nichts anderes, stellen sich da hin und sagen, wir kommen
machen einfach einen DDoS.
Ja, das ist genauso, wie die Leute hier im Park. Also das passiert auch gerade ständig, dass die weggetragen werden müssen.
Oh ja, das gefällt mir. Online-Demonstration finde ich gute Übersetzung auch.
Online-Demo.
Ja, aber sie haben auch also gerade...
Böse GEMA, du machst gerade Scheiße, deswegen demonstrieren wir dich jetzt und deswegen bist du kurz offline. Das ist so wie bei der Baustelle, da können die Leute dann auch nicht bauen.
Genau. Aber also die Luizek-Leute haben auch ein bisschen mehr gemacht als nur hier, du kommst nicht mehr auf die Webseite, sondern sie haben, keine Ahnung, vom Senate.gov irgendwie die Konfiguration vom Apache veröffentlicht, was auch komisch ist, wie die da rankommen. Sie haben PBS irgendwie, was komisch ist, sie haben PPS, einen In-News-Ticker geschrieben, dass Tupac Shakur lebt oder so und in Neuseeland lebt, was ganz lustig war, weil irgendwie PBS, dieser eigentlich ein recht cooler Sender, hat sich irgendwie kritisch über WikiLeaks geäußert und das gefiel ihnen nicht und am Anfang waren die Sachen immer so ein bisschen war eigentlich ganz lustig, so der Richtige kriegt's ab und jetzt irgendwie, dann haben sie irgendwann mal EVE Online oder so offline genommen
dann haben sie die Gamer erzürnt.
Richtig, und dann ist nichts passiert, weil, was sollen sie auch
machen? It does nothing.
Richtig, und was ganz interessant ist, ist die, hatten sie auch irgend so einen, oh Gott, wie hieß es denn, Manifesto oder so, was haben sie mal geschrieben, dass es halt auch irgendwie ihr Ziel ist, zu zeigen, dass die Dinger einfach gehackt werden können. Und sie sind jetzt eben welche, die das öffentlich sagen, dass sie das gehackt haben. Und hier, guck mal, die Config-Datei, sollte man nicht rankommen eigentlich. Und im Normalfall machen Hacker sowas nicht. Und es ist schon ganz interessant mal zu sehen, dass eben auf Sicherheit echt wenig gegeben wird. Ja, gerade eben so.
Aber das kommt.
Ja, gerade es kommt und ich finde, sowas trägt auch dazu bei, dass halt einfach, du solltest dir einfach
wenn
mal...
Wenn das dann nicht wieder Consultants sind, die sich selber hacken lassen.
Richtig, da haben sie auch welche offline genommen. Da gibt es halt auch so viel Snake-Oil-Salesmen, die halt irgendwie, keine Ahnung, die waren mal Metzger und wurden im
HP Gary war doch auch hier.
ja, so, genau, so eine Geschichte.
Ja, ja, klar, das gibt's aber immer. Ich meine, das gibt's mit jedem, was neu aufkommt, gibt es Leute, die eine Ahnung davon haben, mhm, und dann gibt es halt Leute, die Geld haben.
Genau, und das ist das Problem, dass das noch ein bisschen, ich gerade in der Security-Branche auch ein bisschen schwer ist, das noch richtig zu unterscheiden.
Ja, es ist auch schwer zu verkaufen.
Also, klar, ich meine,
also, obwohl jetzt geht's, aber also, wenn sowas hochkommt, das ist cool. Ja. Das ist halt cool für Leute, die tatsächlich sowas richtig machen. Aber normalerweise ist halt so, ja, was verkauft ihr denn eigentlich? Dass euer Computer sicher ist, so, ja, das funktioniert aber.
Das ist eben, wenn du das so lange machst, passiert nichts.
Ja, genau.
Und es ist im Gegensatz zu so Scalability-Sachen, wo du halt echt sagen kannst, deine Webseite ist jetzt schnell und die raffen das.
Ja, genau.
Das bei Sicherheit halt, deine Webseite ist immer noch nicht gehackt.
Deine Webseite ist immer noch wie vorher.
Genau.
Und sie funktioniert sogar noch.
Das war am Anfang ganz nett, aber dann kam irgendwie dieses DDoS, was dann irgendwie nervig wurde und
es ging die leichten Ziele aus.
Ja, solange Sony offline bleibt, bin ich da nicht. Ich finde es ganz lustig.
Also Sony kann wieder online kommen, wenn es einen neuen Crack für die aktuelle Firmware gibt.
Richtig. ja. Nehmen Sachen
also,
down.
Also der Chat meint gerade, der Census-Hack in UK ist wohl ein Fake. Aber egal.
What?
Egal, ob oder ob nicht. Jedenfalls machen die gerade coole Sachen.
Naja, machen Sachen jedenfalls.
Ja, genau. Und machen gerade viel.
Gut. Achso, ja, genau. Und die FBI stand schon vor Leutens Türen.
Ja, auch der MI5.
MI irgendwas.
Im UK haben sie jemanden verhaftet, wobei dann auf dem Twitter auch wieder kommen, so, ja, ihr habt irgendjemanden, der so entfernt mit uns irgendwie verbunden ist, aber jetzt nicht wirklich was direkt mit uns zu tun hat.
Genau, ihr habt jemanden, der diesen Client gestartet hat. Super Sache!
Ja, ihr habt einen Leuk-Client-Benutzer
gefunden. Yeah. Das kannst du auch bei SourceForge einfach die IPs loggen und einfach mal alle direkt einsperren.
Genau.
Genau, alle, die Download haben.
Genau, ja.
Genau wie bei kino.de, du gehst auf die Seite und dann bist du gebastelt. Ging da jetzt eigentlich noch was? Sind da irgendwie Mails rausgegangen?
Keine Ahnung.
Weil auf
abgemahnt
der,
wurden sie, also auf kino.de, ja, keine Impressionen mehr hatten.
Was willst du machen? Gegen Download ist das doch nicht strafbar, oder?
Ach doch, irgendwie ja, schon. Da gab es doch irgendwas
aber,
und dann auf einmal strafbar.
Aber nur zivilrechtlich.
Ja, das ist ja auch dein Problem. Strafrechtlich hast du da echt gar keine Bedenken mit. Wer verklagt dich denn strafrechtlich für sowas? Das einzige Problem ist, dass die dich verklagen und musst 500 Euro zahlen, was du nicht willst.
Richtig.
Und
da wird es keine 500 Euro für Filme zahlen.
Machen gegen die ganzen Leute.
Ja, machen.
Also geht ja, also es funktioniert ja. Ich meine, funktioniert das immer noch? Also, das, ja, klar, also es gibt so Sachen, da kriege ich dann auf einmal nichts mehr von mit. Genauso wie E-Hack. Es ist einfach E-Hack. Weg jetzt.
Es ist einfach weg.
Das gibt es ja, nicht mehr, nachdem die Sprossen.
Ja, ich habe gehört, hier in der Sporthalle wurde die Sprossenwand wegen E-Hack gefahren.
Nein, verdammt. Alle Sprossen.
Der ist schlecht.
Ich finde den gut. Ich fand den gut, tatsächlich. Wenn ihm mal eingefallen wäre, hätte ich ihn auch gesagt.
habe ich mir auch gedacht. Ja,
ja,
genau.
Weiß ich.
Genügend zu LauTech, würde ich mal sagen. Das ist gut. Was viel besser ist, Code as Craft. Hier mein nächster Link, den ich hier ein bisschen
kurzlegen
will. Code as Craft ist von Etsy. Etsy ist so ein...
Etsy klingt wie so eine Standardisierungsorganisation.
Ja, ein bisschen.
Ähnlich. Etsy ist so ein Marktplatz für selber gebautes irgendwie in den USA. Also wenn du mal schön Bilder malst oder, keine Ahnung, du Weingläser mundbläst oder so, ja, dann kannst du da Sachen auf Etsy verkaufen. Mhm. Und die haben wohl auch ordentlich Traffic und richtig was am Gehen. Und die haben ein echt gutes Engineering. Also die sind so Engineering-Driven Company, bedeutet einen Haufen Ingenieure auf einem Ort und die machen so, wie man es richtig machen sollte. Und die haben einen Blog, der heißt Code as Craft.
Ja.
Also als, was ist denn Craft auf Deutsch? Handwerk, genau.
Ja.
Also kodieren als Handwerk, sage ich mal. Und da ist man ein super Blog. Also die haben echt total gute Blogbeiträge, was denn, wenn man gerade in der Softwareentwicklung tätig ist, ist das super zu lesen, wie das andere Firmen machen und auf was die da achten. Und die haben jetzt Pushing, Facebook, Flickr, Etsy. Da haben sie einfach ein bisschen drei große Video-Interviews darüber, wie die Release-Zyklen bei denen intern laufen, wann sie wie pushen, wie ihre Source-Controls aussehen, welche Tests da vorher laufen. Und gerade also Facebook, Flickr, Etsy sind halt schon so Riesenorganisationen mit Unmengen an Code und Features und echt super zu sehen, wie die darüber quasi ihre interne preisgeben. Und dann irgendwie so, ja, hier, wir haben dann unseren IRC-Channel und wenn du willst, dass dein Commit dann in den nächsten Push kommt, dann kannst du dem Bot das sagen und zeigen da echt alles, plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen und gerade wenn man in einer Firma arbeitet, wo man noch so ein bisschen am am Aufbau ist von dem Ganzen, ist das echt, kann man sich ein bisschen Inspiration holen, wie man das denn machen könnte,
ja, oder wenn man das
professionell macht.
Wenn man seinen Manager überreden will, dass die das genauso machen, weil dann sagt man, ja, Facebook macht das so.
Richtig.
Also müssen wir das ja wohl auch so machen.
Eben.
Wir brauchen einen Irk-Bot, der irgendwie sagt, dass die wir bauen können.
Richtig. Und Pushing Code und generell das Code des Craftsburg ist echt, echt eine super Geschichte. Ja, das weiß nicht, ob es bei Themen jetzt richtig eingeordnet war, aber
ist ja auch egal.
Das gefällt mir sehr gut, genau. Das nächste, GitHub hat einen Mac-Client rausgebracht.
Also, was macht das?
Bunt.
Ist das so wie ein Twitter-Client?
Es ist so bunt. Und
kannst du, okay, das sieht so ein bisschen aus, als wenn du eine Website aufmachst.
Genau, nee,
tatsächlich ist mehr
schöne,
nativ.
Genau, ist so eine native, schöne Cocoa-App. Da kannst du dann irgendwie auf deine einzelnen, siehst du da einzelne Repositories, kannst du dir dann bei Bedarf irgendwie auf deinen Computer klonen. Bedeutet, übernimmt so ein bisschen die, ich sag mal, die Handarbeit von dem Ganzen. Und du kannst dann deine Repositories da durch das Ding schön synchronisieren, kannst Changes anschauen, kannst deine Branches anschauen, die es so gibt.
Das ist das Schönste, was ich heute gesehen habe.
Ja, das ist
also, ist ein bisschen grau, muss man sagen, ja.
Genau, also
also eigentlich ist die Webseite, die ja bei mir gerade nicht funktioniert, unter Chrome.
Sehr gut. Nee, es ist ganz nett, ist so ein nativer Client, wahrscheinlich ein bisschen schneller als das Webinterface. Und ja.
Und
es ist interessant, dass die jetzt so, GitHub war ja eigentlich nur komplett webbasiert und ein bisschen Kommandozeile mit Git. Und dass die jetzt einen nativen Client rausbringen, ist schon eine komische, komische Richtung,
in die sie sich bewegen. Ja, vielleicht haben sie ja Studenten gerade, die jetzt gesagt haben, ja, wir machen coole Sachen und dann macht mal irgendwas. Und dann kam halt das raus. Ich meine, hey, es sieht nett aus auf jeden Fall.
Genau, und ja, es ist interessant, also du kannst dann auch deinen Code lokal uploaden, recht elegant, und wird wahrscheinlich den Leuten, die Git noch nicht kennen, den Zugang zu GitHub ein bisschen einfacher ermöglichen. Ist natürlich doof, dass es nur für Mac ist, aber sie benutzen, was benutzen sie? Libgit 2, bedeutet, das wäre schon Cross-Plattform, aber sie benutzen halt für das
grafische Dingsy.
Für das grafische Dingsy, das sieht doch sehr nach Coco aus. Sie hat noch irgendwo erwähnt, welche Features das denn hatte, aber sie haben halt keine Ahnung.
Ah, die haben tatsächlich auch so kompletten Git-Client drin dann.
Ja, genau, also libgit 2 ist dann quasi
da. Ah, so, ja, die bauen dann drumrum.
Genau, du kannst dann auch, wenn du auf der Webseite zum Beispiel irgendwo ein Repository siehst, dass du denkst, wow, finde ich cool, dann gibt es einen neuen Button, der heißt dann irgendwie Clone in Mac, was interessant, okay. Du kannst dann quasi jedes Projekt, das dir gefällt, einfach auf einen Klick wird es dann für dich runtergeladen, lokal geklont, dann kannst du ein bisschen hacken, kannst irgendwie deinen Commit an den ursprünglichen Programmierer
senden. Gab es davor für einen Mac einen guten Git-Client?
Tower ist der beste Git-Client, wo überhaupt gibt.
Wo
kommt aus Stuttgart
übrigens. Auf Welt.
Wo gibt auf Welt? Hier, wie heißen sie, irgendwas Media. Der hat neulich beim Android Developer Camp 2 hat er einer der Hauptentwickler von, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, aber die Tower machen, hat da eine Einführung zu Git gegeben. War auch super. Tower ist ein bisschen, kostet irgendwie 50 Euro.
Boah, Geld für Sachen bezahlen, was denn hier
ist? Ja, los? Geld für Sachen bezahlen, aber wenn er halt echt jeden Tag mit arbeitet, macht der.
Also das ist, der Grund ist einfach, wenn jemand anders bezahlt, dann ist okay.
Richtig, wenn deine Firma das bezahlt.
Wenn du deine Firma überzeugst, dass das Ding ein gutes Ding ist, dann ist das absolut okay.
Genau. Ist auf jeden Fall interessant so. Gehen ein bisschen, machen so eine hybride Lösung, Webseite plus lokale Entwicklergeschichten. Ich denke, für die macht es auch Sinn, weil halt viele, ich meine, du kannst entwickeln echt nur anständig lokal. Also du hast irgendwie, keine Ahnung, Cloud9 oder sowas, kannst ein bisschen JavaScript frickeln, aber
Cloud9 hätte ja vielleicht was drüber erzählen können.
Richtig, das macht er sich auch irgendwann mal.
Aber das macht er dann nächstes Mal,
genau,
das wird super.
Genau, das war ganz interessant, Client, ja. Gutes Thema, nächstes Thema.
Ja, genau, also du, Marc, du bist ja gerade so.
Ja, ich habe, du hast all die Themen.
Du hast die alle nacheinander runtergeschrieben.
Einmal bereite ich mich vor und jetzt habe ich dann alles. Ja, gut, ich rede einfach weiter.
Ja, red einfach weiter.
Gar kein Problem.
Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken oder so, ne?
Super. Couchbase.
Was ist das denn?
Couchbase ist CouchDB. Die wurden jetzt irgendwie so halb kommerzialisiert, sind mit Membase zusammengegangen.
Ah, das hatten wir letztes Mal schon angesprochen, oder? Kann das sein?
Das dann kann gut sein, da gibt es Couchbase und Couchbase 2.0 Developer Preview kam jetzt raus. Und die haben ein paar total coole Sachen. CouchDB hatte ich immer ein bisschen Probleme mit, weil sie ein, zwei Sachen hatten, die nicht so schön waren. Da haben sie jetzt ein paar von gefixt. Sie haben zum Beispiel einiges an Performance gut gemacht. Sie benutzen jetzt Kompression für dein Dateisystem. Bedeutet, früher war CouchDB-Dateien oder Datenbanken waren einfach sehr groß im Vergleich zu irgendwie ihren Mitbewerbern. Ja. Das war alles nicht so
effizient gespeichert. War alles Plaintext dann, oder?
Genau, sowieso. Und dann die B-Trees alle irgendwie so rausserialisiert. Jetzt benutzen sie eine I/O-Compression. Bedeutet, sie benutzen Google.
Das schnelle, Google schnell.
Zippy? Nee, wie heißt es?
Ach komm. Speedy?
Speedy, Google. Nee, Quatsch. Speedy war die HTTP-Geschichte.
Google. Ja, das Ding jedenfalls.
Snappy
jetzt. Snappy.
Google Snappy, was eigentlich so auf extrem hohen Durchsatz gedingst ist.
Ja, und das macht ja auch Sinn, wenn du eine Datenbank hast, die auf Festplatte serialisiert.
Richtig, genau, weil dein Dekomprimieren und Komprimieren geht wesentlich schneller als von der Platte lesen. Mhm. Selbst bei SSDs wahrscheinlich noch. Und sie benutzen per Default Snappy, können aber auch Zlib Deflate benutzen. Und das ist schon mal eine sehr coole Sache. Sie haben jetzt asynchrone Filewrites, was nett ist, weil sie haben irgendwie früher das Ganze wohl synchron rausgeschrieben. Und der hat es dann irgendwie hin und wieder geflasht. Aber jetzt machen sie das Ganze asynchron. Und das hat sich echt bemerkbar gemacht. Also sie haben in so standardisierten Benchmarks einfach mal, was waren das, 10 Threads, 500 Dokumente jeweils einfügen. Und für 100.000 Dokumente haben sie früher irgendwie 300 Sekunden gebraucht und ist mit den neuen Optimierungen unter 150. Also sie haben echt teilweise über 100% Performance gut gemacht. Und selbst mit so standardisierten Benchmarks, die Basho Bench Tests sind, die für React eigentlich entwickelt wurden, da haben sie auch gute 100% Performance gut gemacht. Also gerade mit so Bulk Inserts geht da einiges jetzt durch die neuen Optimierungen. Plus sie haben die Indexierung von Views auch extrem verbessert. Also Datenbanken wurden kleiner und alles wurde viel schneller. Also
eigentlich wurde alles besser die ganze Zeit.
Konstant wurde besser durch, muss ich jetzt echt
durch Komprimierung,
ob ich in ein paar so Projekte von mir, wo ich doch einiges an Daten habe, eventuell mal auf Couchbase
das Hast Ganze. Du denn jemals genug Daten in deinen Projekten, dass sich sowas bemerkbar machen würde?
Ja, traurigerweise.
Also ach Gott,
die,
mein Beileid dann.
Ja, ja, also die CouchDB-Datenbank letzte waren 50 Gigabyte und mit so 100, 200 Dokumenten pro Sekunde schreiben, lesen, da gibt es langsam so
ja, ein bisschen
Bottlenecks. Und das Coole ist CouchDB, da kannst du dann auch wieder Elasticsearch aus der letzten Sendung dran ranflanschen und dann wird das alles automatisch Volltext indiziert.
Das ist super. Und es wird noch schneller.
Noch schneller, besser, bunter auch.
Immer besser. Und bunter, genau.
Genau, NoSQL, ganz, ganz große Lustigkeit.
Genau, ja. Und wenn man will, dass Windows schneller wird, dann einfach Indexierung ausstellen. Das wird dann so unendlich viel schneller.
System 32 löschen macht aber auch Performance gut.
Ja, doch, dann wird dein Computer 200% besser.
Lass uns wieder auf 16-Bit zurückgehen, dieses Ganze.
Genau, da war alles schneller. Ich meine, wir hatten bloß die Hälfte zu speichern.
Richtig, 8-Bit war die Musik auch geiler.
Ja, muss man ja echt sagen.
Stimmt.
Ja.
Gut. Find ich gut.
Dann hast du noch ein Thema. Nee, zwei hast du noch.
Wie geht das denn? Warte.
Weil kein anderer einfach Themen hat. Es liegt jetzt ja nicht daran, dass ich so viele
habe. Hallo, wir können auch über Crowdfunding reden.
Das kommt ja gleich.
White Door ganz schnell ist einfach nur, habe ich
auch noch nie gesehen. Ich wusste auch gar nicht, dass es von iOS tatsächlich so Backports Firmware
gibt. Ja, genau, das ist es eben. Das fand ich auch interessant. White Door ist für iPhone 2G, 3G und iPod Touch 1G und 2G. Also 3GS, die halbwegs aktuellen, die auch noch mit den neuen Firmwares klarkommen, dafür ist es nicht.
Was ist ein White Door?
WhiteD00R.com ist eine iOS-Mod. Bedeutet, die haben einfach diese
das ganzen. Das ist so wie Cyanogen-Mod für.
Ja, ähnlich, nur dass er halt nicht so eher auf Binärbasis das Ganze passiert und mit Jailbreaks und Hacks und so.
Also ist evil.
Eigentlich cool. Nicht, wenn du ein altes iPhone 3G hast und das noch ein bisschen nutzen würdest, aber auch ein bisschen neue Features gerne hättest. Ich meine, neue Updates kriegst du eh nicht, von daher kannst du es auch ruhig mal jailbreaken und irgendwas Lustiges machen. Und die haben jetzt halt so Firmwares, wo sie, keine Ahnung, so Wallpaper Selection, was ja am Anfang auch nicht ging und irgendwelche Multitasking-Gebimsel und Unmengen an Features da einfach reingemacht. Traurigerweise gehen die Screenshots auf der Seite
nicht. Verdammt.
Ja, also schade eigentlich, aber man ist wohl recht groß unter Besitzern von den alten iPhones, die irgendwie nicht upgraden wollen, beziehungsweise irgendwie, keine Ahnung.
Nicht können.
Ja, wenn irgendwie 16, wobei die haben alle iPhone 4s, wenn du 12 bist und irgendwie noch deinem Vater sein altes iPhone 3G hattest und irgendwie da ein bisschen dran rumhängen willst, dann kannst du White Door mal probieren. Und für die alten iPod Touches, die auch keine anständigen Firmware-Updates mehr kriegen. Ganz cool. Genau, aber da will ich auch gar nicht so viel zu sagen. Ich hab selber keins und deswegen fand ich nur interessant, dass es da auch so eine Modding-Szene gibt.
Ja, war mir auch nicht bewusst.
Richtig.
Aber Thema. Wenn man, so, wenn ich habe mal ein Thema schnell dazwischen
gescheatet. Vielen Dank.
Wenn der Link funktionieren würde, dann hätte es auch funktioniert. Aber
zumindest gehen wir zu einem Thema zurück, was wir schon so ein bisschen hatten, SSL.
Ja, genau. Zum Thema SSL, vielleicht hätten wir das auch früher einfügen können.
Ja,
gar kein Problem.
Wir springen hier einfach ein bisschen.
Genau, wir rasten einfach aus und springen rum.
Ja, oder auch nicht.
Wir sprechen über ein Tool namens SSL Snoop. Es gibt ja so SSL und das macht ja alles sicher im Internet. So mit HTTPS und dann hat man ja gar keine Probleme mehr und man ist komplett geschützt vom, ja. Vor allen bösen Menschen.
Genau, bitte die Ironie-Sachen beachten, ja, und ja. Kanalverschlüsselung.
Genau, wenn man auf die Seite geht, dann bekommt man erstmal Insecure Script Test wie ein Blog, aber das ist irgendeine komische Seite, wo du da drauf bist, was ich...
Das ist die offizielle SSL-Snoop-Seite, glaube ich.
Na, das glaube ich nicht. Okay. Jedenfalls, genau, SSL-Snoop ist ein... Es ist, wie gesagt, ist ein Tool, was es ermöglicht, SSL-Traffic mitzulesen. Und das funktioniert so, indem man sich als Man in the Middle in Connections reinhängt, quasi am Anfang den Key-Exchange selber macht und so die Möglichkeit hat, ein eigenes Zertifikat zu wählen, was man dann auch, wo man dann auch den Traffic selber entschlüsseln kann. Dann, wenn man dann auf so eine Webseite geht, dann kriegt man so einen Fehler, Achtung, die Seite ist unsicher und ja, ist gar kein Problem.
Weiterklicken. Daran sind die User ja eh gewöhnt. Immer weiterklicken. Egal, ob es rot, grün, blau, große Warnung, kleines
oder
Warnung,
oder ein bisschen weiter. Leuchtet, genau.
Weiter, ich will doch weiter.
Ich weiß doch, wo ich hin will.
Ja, genau. Leck mich doch am Arm.
Genau.
Macht ihr das über ARP-Poisoning oder wie macht ihr das?
Ich glaube, dass Man in the Middle kannst du selber aussuchen, also machst du selber und dann, okay. Dann kannst du Connections auswählen. Da gibt es noch ein anderes, ich hab's.
Aber ein cooles Teil.
Genau, da gibt es noch ein anderes, nennt sich SSL Strip. Gibt es auch, wenn man es mal ausprobieren will, in seinem lokalen Netzwerk gibt es auf der Backtrack ISO, die ich mal gepickt habe, Backtrack 5, zum Ausprobieren direkt mit installiert. Cooles Teil, besonders wenn man so wie es aktuell gerade ist, dass die Leute eh schon dran gewöhnt sind, kann man sowas relativ gut zeigen, ungeübten Benutzern, dass es doch vielleicht nicht so das Beste ist, wenn man einfach alles weiterklickt. Jetzt muss ich hier nochmal versuchen, den richtigen Link rauszusuchen.
Also gerade auf Windows gibt es da auch ein super Tool, Kain und Abel. Ein Tool
Sammlung. Oh ja, Kain und Abel ist echt das gut, ist das muss ich ja sagen. Ja, damit das Beste,
was ich hier gefunden habe. Es gibt leider auf Linux, macOS nichts Vergleichbares. Also.
Ja, also unter Linux willst du eigentlich Etherpub und dann halt ein SSL-Dings hier dazwischen.
Genau, aber also von der Bedienung her.
Ja, also Kain und Abel ist einfach so das All-in-One-Paket. Du kannst Uphousing machen und der speichert dir die Passwörter alle mit in der schönen Liste, wo du dann anklicken kannst. Ja, HTTP-Passwörter, keine Ahnung, SMTP.
Kannst du irgendwie so automatisch Routen aufsetzen, dass du dann, keine Ahnung, google.de auf, keine Ahnung,
irgendwas setzt, ja.
Schmuddelseite.org oder so.
Genau, du kannst damit auch Passwörter knacken. Ist ein bisschen langsam, aber es geht auf jeden Fall. Und das ist so das All-in-One-Ding, was du unter Windows haben willst und was es tatsächlich auch nur gibt. Genau, also da kann man tatsächlich relativ viel cooles Zeug zeigen, wenn man wirklich mal jemand anders erklären will, was ist denn Security. So, genau. Warum ich es angesprochen habe, es gab eine neue Version vor einem Monat. SSL Snoop 0.6 und es funktioniert mit Scapy über Raw Sockets. Es kann ganz viele Sachen, es kann ganz viele Ciphers sprechen und es macht auf jeden Fall das Richtige. Und zum Ausprobieren einfach mal runterladen und probieren.
Cool.
Genau.
Ja, dann bin ich wieder dran, ne? Traurig.
Gar kein Problem, wir haben genau, da nachher noch eins.
JavaScript Madness. Halte ich auch kurz, weil sonst wird es hier so warm und spät. Es gab zwei coole Sachen, die ihr dann in den Shownotes nachher sehen werdet. Einmal PDF-Rendering in JavaScript und einmal MP3-Decoding in JavaScript, was ich echt cool finde. Also das MP3-Decoding war irgendwie, was war es, JS-MAT, genau. Also es gibt ja die irgendwie LibMAT heißt die, glaube ich, die
genau.
So MP3-Zeug dekodiert. Und das ist quasi das Ähnliche, nur in JavaScript ein MP3-Decoder. Du kannst dann, ohne dass dein Browser irgendwie HTML5 Media Gebimsel unterstützen muss oder sowas in der Art, einfach in JavaScript MP3s dekodieren. Also bis zu 320 Kilobit pro Sekunde problemlos. Und eigentlich eine echt coole Sache. So, vielleicht als Fallback-Lösung, wenn du kein HTML5 hast, JavaScript sollten eigentlich selbst die älteren Browser noch halbwegs sinnvoll abspielen können.
Also je nachdem, was du auch für Features von JavaScript benutzt, das musste man ja auch schauen.
Genau, muss ich gerade mal, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier Browser Support, Firefox 4.5.6, Aurora out of box. Leider Opera, Safari, Mobile Safari, kein Support für die Audio Data API. Aber gerade für Firefox zum Beispiel, der spielt ja standardmäßig, ich glaube, keine MP3s ab im Audio-Tag, ne? Weil ist ja nicht frei und bla 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 bla. Und
dann kannst du einfach ihn forcen.
Genau, dann kannst du quasi als Fallback für deinen HTML5, wenn der Firefox mal wieder keine MP3s abspielt und du aber auch keine Lust hast, wieder auf Flash zurückzufallen, einfach diesen JavaScript-Player da einbinden. Und dann kann jeder MP3s abspielen, ohne dass Flash benutzt wird. Was ganz cool ist. Also der lädt quasi binär in JavaScript das Zeug rein und dekodiert es halt und schickt es dann an die Audio Data API oder Web Audio API. Und dann.
Wo binde ich das ein?
Das kannst du einfach in deinem Browser einbinden.
Aber das muss jeder, der auf meine Seite geht, selber einbinden.
Nee, sich. Du kannst das als JavaScript ganz normal, also so wie wenn du, keine Ahnung, einen
YouTube. Also als Webseitenbetreiber könnte ich das dann einbinden.
Genau, du lädst dir einfach den JS-MAT-Player runter, die .js-Datei, die JavaScript-Datei, tust pack die dann...
Pack meinen Server mit rein.
Genau, packst die in deinen Header mit rein und sagst dann irgendwo hier, das ist mein JavaScript-Audio, so eventuell im HTML5-Tag oder so, wenn das dann nicht rafft. Dann
ja, das könnten wir natürlich mal bei Radio Schux auch machen.
Genau, dann könnten wir zumindest MP3s dann überall abspielen, ohne dass so hier Geraffel Flash angeht, was ja keiner mag.
Nee, Flash mag man nicht.
Das eben. Stimmt. Und der Player ist nicht mal mehr schlecht, also die haben so eine nette Demo. Das kann man, besten kein Audio, also auch mit externen Elementen und so, also wie man es von HTML5 kennt, mit einem kleinen laufenden Bar und alles ganz nett. Und das zweite war dann halt PDF-Rendering in JavaScript, ist auch so, ich glaube, die rendern auf Canvas drauf, bin mir aber nicht sicher, auf was sie genau rendern. Auf jeden Fall kannst du da auch in JavaScript PDF-Dateien rendern lassen, ohne dass dein Benutzer dann extra einen Plugin für braucht. Ich meine, bei Chrome zum Beispiel ist ein PDF wieder dabei, Firefox oder was weiß ich, Opera, Safari benutzen halt den, der dann beim System halt mit dabei ist. Also wahrscheinlich irgendein Adobe Acrobat Reader mit irgendwelchen
großen Sicherheitslücken. Halt.
Heute herausgefunden, dass meiner Freundin auf dem Windows-Laptop auch so ein PDF-Exploit-Datei irgendwie gefunden wurde.
So praktisch.
Also die benutzen Leute wohl wirklich. Also Acrobat Reader im Internet sollte sich echt nicht mehr reintrauen. Und sowas ist halt... da kannst du über JavaScript im Browser PDF-Dateien anschauen. Und das, also, die haben hier so ein kleines Sample, das sieht echt nicht schlecht aus. Funktioniert eigentlich ganz gut.
Ja, ein bisschen langsam.
Ja, das ist aber, glaube ich, gerade die Verbindung. Dass, okay.
Ich muss mich nochmal kurz entschuldigen. Ich habe geredet. SSL Snoop ist.
An welcher Stelle?
Ist um SSL Live. Keys zu dumpen, also von der Live SSL-Session. Und SSL-Strip, das ist tatsächlich das, was ich gemeint habe, worüber ich geredet habe.
Richtig.
Und das suche ich jetzt auch nochmal raus, damit das auch wieder passt.
Genau, dann muss es noch in die Shownotes packen, dass wir da alles richtig haben. Sollen wir noch über Crowdfunding reden oder sollen wir es in die nächste Sendung verschieben?
Crowdfunding. Glaub, wir haben noch genug, glaube ich, hinten ran, ne?
Also ich denke, ja, wir haben noch ein bisschen was.
Genau, weil
ich, aber das ist auf jeden Fall ein cooles Thema. Das
Crowdfunding, genau, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder sowas, dann schickt uns das doch mal.
Anmerkungen,
worüber wir noch reden sollten. Also wir haben jetzt...
wir haben darüber noch nicht geredet.
Wir haben darüber noch nicht geredet, nee, aber vielleicht habt ihr ja Fragen oder sowas, dann können wir das versuchen zu beantworten. Nee, ich habe letztens erst bei so einem Crowdfunding-Ding mitgemacht und das kam jetzt gerade, es ist realisiert worden.
Hat funktioniert.
Genau, hat es funktioniert. Das... da könnte ich mal drüber erzählen.
Genau, und, ich, ich,
So allgemein, wie Crowdfunding funktioniert, was da für Plattformen gibt und so wollten
genau, wir machen. Genau, ich kann da darüber auch ein bisschen reden. Ich habe nämlich auch das mitgemacht. Das
machen nicht so kalt wir dann mal ein andermal. Dann machen wir jetzt einfach die Mimimis, den Lesefu und die Picks, weil wir sind schon Bannbaugespräch auf jeden Fall.
Genau. Mimimi fange ich auch an. Ich hatte Ubuntu, aber ich weiß nicht mehr genau, warum ich... Ich habe nur Ubuntu gemacht. War sehr verwirrt. Aber mein eigentliches Mimimi der Woche ist EFConfig, ist ja deprecated und teilweise auch nicht mehr dabei.
Was?
Ja.
Achso,
ja.
Die haben stattdessen IP, oder? Weil ja, das ist ja, ein IP-Suite. Aber die macht keinen Sinn, die funktioniert nicht.
Doch, wieso funktioniert die nicht? Der Vorteil von IP ist halt, dass du es für IPv6 und IPv4 gleich, also dass die Befehle gleich sind.
Also ich mache jetzt IP und dann sagt ich muss irgendwas anderes eingeben. Das ist gar nicht richtig.
Mach mal IP ETH 0 oder so.
Ich glaube IP-Adre macht das
richtig. Adre, ja, das kann ich mir nicht merken.
Genau,
ich will EFConfig und dann mein Interface und ich will nicht
IP. Aber IFConfig kannst du ja einfach
ein Sync machen. Du musst es halt dann immer mit Dev auch noch angeben. Musst
wieso?
IP-Adre.
Nee.
Was?
Bei mir nicht?
Ja, er zeigt halt alles an sonst.
Ja, ist doch auch, was IFConfig macht.
Ja. Nicht, wenn du IFConfig ETH 0 eingibst.
Ja, dann machst du... Nee. Okay, also wenn du es bei dem einen angibst, musst du auch bei dem anderen angeben.
Ja,
du kommst da nicht
drum. Also es ist halt eine andere Syntax, man muss sich umgewöhnen
und die ganzen,
das dauert immer.
Die ganzen Skripte fällen dann einfach, die sich die IP-Adresse so rausgezogen haben.
Über ifconfig, ja.
Genau. Ich habe es auch nicht
blöd, aber ifconfig ist schon lange, glaube ich.
Ja, aber es ist älter als die Zeit selbst. Warum deprecated es jetzt jemand nach 12 Jahren?
Ja, warte, ich guck aber, mal. Wie gesagt, aber es ist, glaube ich, schon eine Weile.
Also die August Manpage ist 2000.
Ja, die Manpage von 2000. Also das Ding ist seit, keine Ahnung, 11 Jahren jetzt da drin und jeder benutzt und dann kommt irgendjemand und sagt, benutze jetzt IP. So,
oh. Ja, aber benutze jetzt IP, sagen sie, glaube ich, auch schon seit 5 Jahren. Also das
nicht,
ist
nicht, wenn ich EFConfig aufrufe.
Das ist genau, darunter muss aber stehen, benutze IP, das ist so viel, was du machst.
Richtig. Dann sollten sie einen Rapper schreiben, der mir EFConfig nach IP mappt.
Ja.
Dass ich nicht... Ich will
genau, und der muss da so ein Set-Skript rum und der das dann wieder richtig ordnet. Nee,
das ist echt schlimm, dass man was Neues lernen muss. Aber
ja.
Ich habe jetzt eine Weile mit IPv6 rumgespielt und da habe ich immer versucht, IP zu verwenden, weil dann lernt man es wenigstens, weil muss sich ja eh jetzt umstellen
mit IPv6. IPv6 benutzen? Achso, für die Routen oder was?
Ja, du kannst mit IP, kannst du halt Routen setzen, das ist auch gut, also du kannst Routen
und, ist jetzt und Route,
Interfaces und
was alles. Was ist mit Root?
Ist Root auch, aber Root ist auch schon wieder alt. Weil ja, guck mal, wie lange er braucht und wie lange er gebraucht hat, das sagt einfach super, das geht nicht.
Das ist der Vorteil von IP, du kannst damit alles machen.
Und es ist super schneller, also IP-Root muss ich ja sagen, tatsächlich ist schnell. War nicht
die Unix-Philosophie, dass du für jeden
Tool
hast und das dann gut ist und nicht
so alles. Ja, aber was dann, das ist ja bei Git auch so gedacht und dann hatten die auf einmal 12 Gijillion irgendwie Tools und alle konnten ganz bisschen.
Ne, also ich habe mich an in ifconfig auch so gewöhnt, dass ich da nicht umswitchen will, aber man muss.
Ja, also ich muss sagen, IP-Root ist ungefähr 1000-mal schneller gewesen als Root und zwar wirklich 1000-mal. Ja. Also das ist IP-Root. Mal gucken.
Ja, hier siehst du, auf dem Mac gibt es kein IP, dafür gibt es ifconfig. Ja, ich bleib doch bei der Plattform. Da muss ich nichts Neues lernen.
Okay, hier
haben wir... Verhält sich aber auch ein bisschen anders.
Und jetzt... Oh. Na gut, ist kaputt.
Ja.
Aber das war der Vorlauf.
Was ist denn noch kaputt? Ich habe gehört, Chromium ist kaputt.
Oh, Chromium ist kaputt. Ich habe gedacht, oh, Chromium so cool. Und jetzt habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, ich habe mal geupdatet. Auf
Schuld.
Fehler. Ja, Fehler. Genau, jetzt bin ich auf der Version 12, glaube
ich. Oh, wir waren ja letztens schon bei 13 und 14. Du bist ja alt.
Ich war der Älteste. Und was sagt mein Chrome? Chrome 12.07, ich glaube, ich, ja, genau.
Aufgeholt.
Also habe ich noch nicht geupdatet. Davor war nämlich auch
12. 14.
Und da hat er noch funktioniert?
Ich bin immer noch 14.
Okay. Da hat er noch funktioniert und jetzt surfe ich im Internet und dann gehe ich auf eine Webseite, zum Beispiel GitHub, und dann fängt der Computer an zu rechnen. Der Chromium sagt, oh, die Seite, die kann ich jetzt hier aber nicht, die ist mir aber zu langsam. Oder was weiß ich, und dann sagt er, geht nicht, ist kaputt, crasht und läuft im Hintergrund weiter mit beiden Kernen 100% CPU-Load und dann ist mein Akku innerhalb von einer halben Stunde leer. Nicht ganz, aber das ist schon doof, muss ich sagen. Das ist nicht nur GitHub, das ist halt, wo es mir am ehesten aufgefallen ist, weil ich halt es oft benutze. Ab und zu passiert es auch, wenn ich irgendwo auf irgendwelchen Google-Pages rumsurfe, dann crasht mir das Ding auch weg. Und es gibt garantiert noch zig andere Seiten. Es liegt irgendwo am JavaScript. es liegt vielleicht auch an irgendwelchen komischen Plugins, die kaputt sind.
Ich kann dir nur empfehlen, den Canary zu nehmen. Google Chrome 14.
Und ich kann nur empfehlen, den einen Firefox zu nehmen, weil der funktioniert bei mir gerade und macht genau das Richtige. Er surft nämlich im Internet und surft im Internet und das und genau alles andere funktioniert halt auch. Was ich bei Python, was ich bei Chrome cool finde, der hat einen Flash-Block und einen Plugin-Blocker und einen JavaScript-Blocker dabei. Mhm. Und zwar nativ, was halt bei Firefox nachinstalliert werden muss, aber genau. Also Geschwindigkeit ist gleich schnell, ist ein bisschen größer, der Chromium, 4 Pixel. Und genau, was sonst? Ja. Ich hätte schon gern Chrome genommen, aber das ist einfach super fail. Das geht nicht. Das ist verboten.
Traurig.
Ja.
Ich glaube, ich muss was einwerfen. Wir sind jetzt eigentlich schon bei den Mimimis, aber ich kam gerade durch Hochbanane aus dem Chat eine der wichtigsten Sachen, die überhaupt diese Woche passiert sind.
Ja, Haiku Alpha 3. 1
Alpha 3 ist rausgekommen.
Ja, das habe ich auch gerade gelesen und gedacht, da müssen wir noch schnell drüber reden.
Und da denkst du immer so, haben wir wieder die 2 Treiber hinzugefügt. Aber nein, bang, Filesysteme haben ButterFS, ext4 und ext-fat hinzugefügt. Was schon mal so, wow, Leute, geil. Wow. Media Improved Format Support, Media Player und ja, Haiku, ich bin ja persönlich riesiger Fan von Haiku. BIOS war schon immer super. Und
BIOS, ja, es wäre ja mal fast dein Betriebssystem hier geworden, ne?
Beats, ja. My God.
Richtig, hätten die Apfels das gekauft, richtig, aber nein. Haben sie die Next Idee gekauft. Aber nee, Haiku ist ja jetzt diese Community-getriebene BIOS-Version und die klotzen richtig ran. Und ja.
Genau, dann gibt es ja eine Weile dieses CETA noch, also diese kommerzielle BIOS-Version.
Ja, nee, ich finde es total gut.
Und gibt es da auch einen Chrome eigentlich zum Installieren dann?
Also Firefox dann. Auf jeden Fall.
Ja. Das
ist so praktisch.
Richtig.
Eine Zeit lang gab es ja mal richtig relativ viele Sachen für das damals fürs BOS.
Ich bin ein bisschen verwundert. Ich will mir gerade die ISO oder die VM runterladen und provided by computerbetrug.de.
Die hört sich super,
Moment.
Super legit an. Moment. Die würde ich auf jeden Fall nehmen.
Ja, genau.
Nimm lieber von University of Crete.
Also, wer sich ein bisschen für Haiku interessiert, ich glaube, wir haben vor 2 Jahren oder so auch mal ein Interview über Haiku gemacht. Kann man sich mal anhören. Ich glaube, von irgendeinem Chemnitzer Linux-Tage. Also, wer sich da ein bisschen noch reinhören will. Ich fand es früher echt cool, weil es irgendwie extrem schnell war und mit Medien Sachen.
So 64-Bit schon.
Ja, also es war vor 5 Jahren war es irgendwie so ein echt schön schnelles System. Mhm. Gut, Haiku ist jetzt natürlich die Open-Source-Variante, nachimplementierte. Ich weiß nicht, sind die 100% binärkompatibel zu dem alten? Das wollten sie zumindest sein, glaube, ne?
Ja, interessiert ja eh keinen, weil das alte Zeug gibt es ja nicht
das
mehr.
Das genau,
ist ja alles schon für Haiku.
Sehr alt, genau.
Genau, auf jeden Fall.
Doch, du kannst so einen alten Real-Player noch installieren.
Boah, geil. Endlich.
Stimmt.
Ja, aber danke für den Einwurf. Also Haiku, wenn man mal mit irgendwie, so die haben VM-Images und ISOs zum Runterladen und irgendwas, was Anyboot heißt,
und,
keine Ahnung.
Und wenn man sich Schmerzen antun will, dann kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Genau, kann man ein bisschen spielen mit und wenn man irgendwo einen alten Rechner hat.
Das ist genauso wie...
Dann kann man da auch DOS drauf installieren.
Nee, OS2.
OS2, wenn
OS
schon der...
Halbe.
Aber OS dafür halbe. Brauchst du erstmal die Install-Disketten.
Ich hab die noch rumliegen. Also ich hätte noch eine OS2 Warp 4, glaube ich.
Das ist so praktisch. Da kannst du ja alles machen dann quasi.
Ja,
für genau. Immer.
Cool.
Kann man die auch updaten mal? Eigentlich?
Nee.
Wie updaten? Sowas gibt es bei uns noch nicht.
Gut. Wer sich für Haiku und BIOS und sowas interessiert, es gibt auch diese Begeistert.
Warum in Deutschland. Sollte man sich dafür interessieren? Gibt es da irgendwie einen Grund?
Es ist ein cooles Betriebssystem.
Wenn du dich für Betriebssysteme interessierst, ja, es gibt ja auch Leute, die benutzen auch Amiga OS und so.
Ach so, sowas. Es geht dann, das fällt dann in die Richtung Arcworld.
Damals das OpenBFS oder BFS damals gehabt. Das war ein Dateisystem, das schon indexierte Metadaten hatte. Ja. Also sowas, was Windows dann irgendwann versucht hat, aber dann nicht geschafft hat.
Ja, und ist krass,
Linux gerade so irgendwie durch Beagle so halbwegs draufklatscht auf normale. Hatten die schon immer echt Metadaten im Dateisystem. Sie hatten objektorientierte Programmierung von ihrem kompletten System. Die APIs sind alle objektorientiert, was krass ist. Sie sind seit jeher komplett gethreadet, also thread-safe intern. Also konnten dieses Multicore-Zeug schon immer total gut.
Ja,
ist ein Kernel, der speziell darauf ausgelegt ist, ein Endbenutzerbetriebssystem bereitzustellen. Also da kannst du wahrscheinlich einen Server nicht sonderlich gut mitmachen, so Durchsatz ausgelegt, aber gerade was Responsiveness angeht, so schnelles Laden, schnelles Klicken und Zeug.
Mhm. Also doch eher so awkwardly cute dann.
Total gut eigentlich, ja. Richtig. Ja. Haiku.
Ja, mal angucken, wenn man gerne mit Systemen rumspielt. Also mir persönlich reicht irgendwie Linux.
Ja, klar.
Also das ist echt geil. Also guck mal, guck's dir an. Das ist, ja, du hast mich gerade überzeugt mit diesen Install.
Die sind einfach wunderschön altbacken.
Wunderschön alt, einfach so alt wie das Internet.
Richtig.
Aber genau. Doch.
Also ich hatte damals tatsächlich diese Personal BOS 5 Personal Version.
Doch, das brauche ich.
Und auch mal benutzt und so, aber irgendwie, ja, Linux ist halt einfach größer. Also das Problem ist, es ist nicht so schön irgendwie. Ja, es ist so ein großer, fetter, monolithischer Kernel und irgendwie, aber die haben es halt geschafft, während das andere Systeme nicht geschafft haben.
Genau, aber und es hat einen Platz in unserem Herzen.
Genauso wie BSD, obwohl ich jetzt wahrscheinlich die ganzen BSD-Jungs auch Unrecht tue. Ja, macht, was ihr wollt mit euren Systemen. Es ist toll, dass es so viele...
Sie werden sich dann früh genug schon wehren dagegen.
...freie Open-Source-Systeme gibt. Coole Sache alles, aber ich habe mich irgendwie... Ja, meins ist halt Linux geworden. Das ist halt irgendwie, ist halt so.
Ist ja auch gesund, dass es mehrere
und gibt. Und im Endeffekt ist es ja egal, Hauptsache es gibt eine Shell.
Richtig.
Je nachdem, was man machen will.
Hauptsache es gibt die Z-Shell, weil ohne geht natürlich nicht.
Genau.
Gibt es die Z-Shell für BOS?
Natürlich.
Stimmt. Kannst du selber bauen, von
wenn
Hand.
Wenn nicht, ist halt scheiße. Wenn nicht, ist es kein richtiges.
Mit der Nadel auf der Festplatte einfach. Ja. Da, BOS-Port.
Gibt's und hier bei Babits gibt's schon direkt,
kannst
du runterladen und abgeben.
Na gut, dann.
Oh, hier, last updated 2002.
Wobei, das könnte sogar so eine Portfile sein, dass der das selber.
Achso, dass man die nicht mehr updaten muss und die ist automatisch immer richtig.
Ja, richtig.
Ah, doch, das hört sich total legit an. Auf jeden Fall. Genauso wie computerbedruck.de.
Das ist natürlich ein bisschen blöd. Weil wir vorhin gerade beim Chromium waren, der ist ein bisschen kaputt. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Also wenn man auf radiotux.de geht, kann man gerade diese HTML5-Elemente alle nicht abspielen. Ich weiß nicht.
Achso, jetzt gehen sie gar nicht mehr?
Einfach? Nee, sie gehen, also doch, du kannst sie abspielen, aber sie werden halt nicht richtig angezeigt irgendwie.
Ja,
die haben halt irgendwie so eine komische, sie sehen komisch aus. Ich habe mal versucht, in unserem HTML5-Code rumzubasteln, bei denen nicht, oder was? Bei dir ist es normal, was hast du für eine Version?
Aber er fängt schon an zu pre-cachen. Nee,
ich hab geklickt und dann hat er angefangen.
Ach so.
Und das geht nicht. Klickt, dann Pause, dann hört er auf. Und
bei dir sieht es normal aus. Bei mir siehst du das Graue alles nicht.
Ich geh mal
bei mir. Du solltest einfach mal auf die neueste Canary-Build updaten.
Dann jeden Fall mehr Kanarienvogel.
Du hast auch 14.
14.0.800, aber die kam vor einer Minute raus.
Ja, okay. Ich glaube, es kann sein, dass es mit 14 wieder geht. Also 11, 12 ging auf jeden Fall nicht.
Mhm.
Das weiß ich. Ich habe auch mal einen Bug-Report bei denen geschrieben, aber irgendwie habe ich keine Rückmeldung
bekommen. Alles schon gefixt.
Achso, vielleicht ist es auch gefixt.
Also
mein bei dir geht gar nicht.
Mein Chrome ist einfach schon wieder verreckt an allen Seiten, die irgendwie JavaScript
nächstes benutzen. Nächstes. Gehen wir über zum Lesefu.
Der Lesefu.
Ich habe diese Woche nichts, aber Marc hat zwei Sachen, das ist gut.
Gott sei Dank hat er eins für mich. Hier sagt er, the following pages have become unresponsive. Oh, Radiotux ist kaputt gegangen.
Genau. Das erste ist ein wunderschönes Paper mit dem Titel That's What She Said, Double Entendre Identification, wo sich einfach Leute damit beschäftigt haben, wie man einen Bot schreibt, der
rausfindet, wo man sagen kann, That's What She Said.
That's What She Said, genau.
Bedeutet, das hört sich nach dem Plan.
Der sucht einfach den kompletten Twitter-Stream nach Leuten ab, die sexuell zweideutige Wörter benutzen und findet dann raus, wann er am intelligentesten antworten könnte, That's What She Said. Und da gibt es von der Universität von Washington irgendwie ein vierseitiges
gibt's Paper. Gibt es da eine Implementierung schon? Eine
ich glaube, sie haben es gemacht, ja. Ich habe, also das Paper ist jetzt...
das sieht gut aus. Auf jeden Fall irgendwelche Graphen drin, das muss gut sein.
Support-Vector-Maschinen und naiven Base-Klassifizierern.
Die haben
da einfach mal richtig draufgehauen, um Bot zu schreiben, der That's What She Said antwortet. In den richtigen Momenten jedoch.
Ja, natürlich.
Und das war ganz grandios. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwo noch einen Blogpost drüber, den habe ich jetzt
leider. Und was haben Sie für eine Rate, für eine gut lustig Rate?
Ich glaube, die war sogar recht gut im Endeffekt. Sie haben einfach so mit so Stichwörtern noch angereichert, dass du irgendwie, solange du Suck oder, keine Ahnung, Hard oder sowas in der Art in deinem Tweet benutzt, dann antwortet er einfach und das passt eigentlich echt immer. Und genau, das war der erste Link. Der zweite Link war das Hal Abelson Q&A auf Code Quarterly, das Hackademic Journal, ganz lustig. Hal Abelson ist ja der einer der zwei Autoren von Structure and Interpretation of Computer Programs vom SIGPI.
Oh oh.
Was, genau.
Bei mir geht's der Putt einfach.
Ist dein Firefox jetzt auch?
Nee, ja. Meiner ist hier 1FE4, sagt er davor. Das sieht nicht richtig aus.
Ja, okay, dann ich glaube, dein Rechner ist einfach kaputt. Ich glaube, es liegt nicht mehr an Browsern. Bei mir ist das ganz
normal. Oh, jetzt, er war verwirrt einfach am Anfang.
Okay, auf jeden Fall hat Hal Abelson, der Kerl, der SIGPI mitgeschrieben hat, das an MIT quasi das Lehrbuch war, um in die Informatik einzugehen. Der gibt da ein ellenlanges Interview, bedeutet, wenn man auf Text steht,
über 9000.
Kann man sich das mal durchlesen, wie er denn so, was ihn denn dazu bewegt hat, von Scheme auf Python zu wechseln am Anfang. Und lohnt sich. Ganz interessantes Interview zum Lesen. Ich bin so halb durch und war ganz interessant bisher.
Das sind schon echt viele Zeichen, kann
richtig.
Man ja nicht sagen.
Das ist da dann Instapaper und dann geht das.
Genau, wenn man mal zwischendurch Zeit hat, kann man das
schön
reinlesen.
Lesefu.
Felix, hast du irgendwas oder wenn nicht?
Lesefu habe ich tatsächlich nichts.
Du hast auch kein Lesefu. Dann machen wir mit den Picks weiter. Fange ich mal an mit den Picks oder meiner kleinen Vorstellung. Ich habe das vor einiger Zeit schon mal erwähnt und es gerade wieder gefunden und letztens nochmal benutzt und war wieder begeistert und deswegen muss ich gleich nochmal picken. Testdisk. Wenn man irgendwie sein System, seine Festplatte so zerschossen hat, dass es mal wieder nicht geht. Ich habe letztens bei meinem Vater, da war auf dem Netbook war ist ein Jolly OS oder Jolly Cloud drauf und noch ein altes Windows XP und irgendwie habe ich das Windows XP kaputt gemacht beim abends schnell irgendwas machen.
Mal schnell.
Ja, kaputt. Genau, wenn man denkt, oh ja, weißt du, ja, machst du noch.
Was?
schnell noch irgendwo ein Grub hin installieren. Ups, falsche Partition ausgewählt. Geht nicht mehr. NTFS Bootstrap da zerschossen. Ich dachte, scheiße, fuck, ja, wie kommt man da jetzt wieder ran? Und dann mit Testdisk suchen lassen und der hat dann von einem Backup NTFS Bootsektor genommen und hat den da wieder draufgeschrieben und ja, dann ging's wieder.
Echt?
Ja.
Find ich, hört sich ja cool an tatsächlich.
Ja, die backen und, das Gott sei Dank ja ab,
ja,
zum Bootsektor.
Genau, und auch wenn man so eine X2, 3, 4 Partition hat, wo er wieder sagt, den Superblock hat er nicht gefunden hier.
Aber der lügt in Wirklichkeit.
Ja, genau, aber irgendwie, was weiß ich, hast du wieder geschrotet und dann kannst du sagen, hier, Destis, such mal da.
Such mal den nächsten Superblock.
Ja, genau, der schreibt ja immer zigtausend hin, aber eigentlich steht nirgendwo, wo die sind, außer beim Formatieren kurz. Am Anfang sagt das, ja, ich habe sie in den Block und den Block und den Block und den Block und den Block. Wer schreibt denn sich das bitte auf, ja?
Und das kann das Tool einfach wissen.
Und genau, und das Tool sucht ihn halt tatsächlich.
Achso, er sucht ihn tatsächlich
Der sucht den.
Wo ist denn mein Superblock?
Und schlägt dir davor, er hat da und da einen gefunden, willst du ihn reparieren? Und dann
wen wollen wir denn ausprobieren?
Hat mir letztens auch so eine X3-Partition wieder gerettet. Und das Ding kann halt auch irgendwie, bringt auch irgendwas mit, um Fotos von Sticks wieder zu holen, von so SD-Karten und sowas. Also wer irgendwas mit Datenrettung macht, mal wieder braucht, kann sich das Tool auf jeden Fall mal angucken. Also hat mir jetzt schon ein paar Mal stark geholfen und weil ich das so großartig fand, muss ich das jetzt gleich nochmal vorstellen. Aber ich habe das vor 4, 5 Sendungen oder so, habe ich es schon mal gesagt. Wer es sich immer noch nicht angeguckt hat und ich hatte es schon wieder vergessen, ja.
Ja.
Und wieder gesucht, ja, und jetzt wieder auf dieses Tool gestoßen und gedacht, hey, das hattest du doch letztens mal schon mal.
Und jetzt und weißt du, dass es hier immer in 135 steht.
Genau. Oder ich merke es mir jetzt vielleicht mal.
Nee, glaube ich nicht. Nee. Ist ja auch egal, wenn man weiß, wo es steht, muss man sich's nicht merken.
Richtig.
Einfach Wissen outsourcen ins Internet.
Genau, direkt. Ich frag euch dann bei Twitter nächstes Mal.
Nee, dann weiß ich es auch nicht. Gott sei Dank höre ich kein Twitter.
Du hörst kein Twitter.
Ich höre kein Hip-Hop.
Marc, was hast du uns damit gebracht?
Ich habe den Adminer.
Nein, jetzt wäre ich doch dran gewesen. Ich habe noch zwei.
Ich habe jetzt schon Namen gesagt.
Ja, nee, jetzt geht's nicht mehr.
Genau,
jetzt.
Dann musst du nachher auch mal zwei hintereinander.
Oh.
PHP mehr Admin nur in einer Datei und nicht so einfach zu hacken. Ist total gut.
Weil gut, super, nächstes Thema. Klingt sehr, sehr sinnvoll.
So richtig, praktisch.
Der sieht aber auch ein bisschen doof aus.
93 12 Millionen Dateien und
alle sind alles anfällig.
Bitte mach doch mal irgendwie bla bla bla. Und Adminer, keine Ahnung, ist halt einfach mal nur eine blöde Datei, die kannst du auch per Wget einfach mal schnell runterladen. Und dann gehst du da drauf und dann zeigt er dir halt deine SQL-Datenbank an und du kannst im Grunde eigentlich dasselbe machen, was du mit...
Ja. Also ich hätte ja erst gedacht an Adminer, dass es so ein Miner für JavaScript ist, wo ich aber schon mir das angeschaut...
Bitcoin-Miner oder
genau, was? So ein Bitcoin-Miner, ja, der JavaScript, der ist einfach zu langsam, der macht zu wenig Hashes.
Genau.
Und da, du wirst von den ganzen Pools gekickt, weil die immer zu langsam sind.
Ja, auf jeden Fall, Adminer ist, kann echt alles eigentlich, was PHP-Admin auch kann. Also kannst du durchklicken und kannst du irgendwelche Sachen raussuchen lassen, kannst SQL ausführen, kannst Sachen, deine Datenbanken dumpen lassen, über alles halt über ein Web-Interface. Kannst sagen, hier gibt es mir als CSV mit GZIP gemacht und folgende Datenbank und überhaupt. Und alles echt halt nur eine kleine einzige Datei und PHP-Admin musst du ja immer updaten, weil das irgendwie dann gibt es irgendwo Einfalllücken und Multi-User-Gebimsel, ist doch alles egal.
Ja, und ständig gehen auch Attacken da drauf. Also ich sehe immer meinen Log-Files, wie oft PHP-Admin
gesucht. Genau, und Adminer ist einfach mal so was in klein und schick und eine einzige Datei und dann hat sich das auch schon.
Mhm.
Und da kannst dann...
Einfall-Sachen sind eh immer cool. Ja. Das macht nämlich total Sinn. Gibt es ja auch zum Beispiel das Tiddly-Wiki, was ich ja schon mal angesprochen habe. Was dann wirklich ein Pfeil-Wiki ist.
Gut, das ist also Adminer, wenn man Datenbanken verwalten will und nicht diesen ganzen bösen PHP-Code von PHP-MyAdmin braucht.
Genau, Server-Seite.
Felix. Genau, ich habe zwei Picks. Wow. Einmal habe ich gepickt Gnuplot. Ich habe damit in letzter Zeit ein bisschen rumgespielt. Gnuplot ist ein Tool, eine Library für Graphen generieren und zwar so schön mit hoch und runter, wie man das so von den Börsen kennt. Man kann damit nicht nur so schöne Diagramme machen, sondern man kann damit unendlich viel machen eigentlich. Wenn man das aufs Höchste treibt, dann fühlt sich das ein bisschen an wie eine Programmiersprache, die einfach super komplex ist. Ich habe ein bisschen was damit gemacht. Ich habe zum Beispiel meine Temperaturen geplottet und ein paar Stats von so ein paar Bitcoin-Mining-Pools und was sich halt gerade angeboten hat. Das geht mit Gnuplot relativ gut. Ich habe davor mir angeschaut RRD-Tool, aber das ist einfach kaputt. Das Interface ist einfach kaputt. Das funktioniert nicht. Ich wette, man hat es einmal eingerichtet und dann fasst man es nie wieder an. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich hatte keine Lust, mich damit so zu beschäftigen, dass es das Richtige macht. Gnuplot macht für mich das Richtige, weil ich habe eine File, wo irgendwie ein paar hundert Einträge drin sind und dann lässt man da Gnuplot drüber laufen und dann macht er einfach das Richtige. Genau, Gnuplot, mein erster Pick. Mein zweiter Pick ist Python-m json.tool. Ich habe vorgestern irgendwas gesucht, was mir JSON schön macht. Und zwar am besten ein Shell-Tool, wo man dann so reinpipet und dann passiert einfach das Richtige. Python-m json.tool macht eigentlich genau das. Es macht dir JSON schön, wenn du es zum Beispiel von irgendeiner Webseite lädst, da reinpipest und dann macht das dir schön, also schön eingerückt und untereinander, so wie man das eigentlich haben will. Also ich bin mal wieder ein bisschen überrascht, dass Python sowas dabei hat, nach dem Simple HTTP-Server, der einfach unendlich nützlich ist, auf jeden Fall was man sich merken kann. Einfach mal ausprobieren mit Call und dann python-m json.tool. Wenn man nicht gerade kaputtes JSON hat, funktioniert das auch echt gut. Das ist mein zweiter Pick. Ich bin darauf gekommen, weil, also ich habe danach gesucht im Internet und dann die ersten zwei, drei Sachen waren irgendwie Ruby-Skripte in drei Zeilen. Und ich dachte, das kann es doch nicht sein. Irgendwie muss doch was direkt für die Kommandozeile geben. Und dann war es halt dieser One-Liner, was eigentlich genau das gemacht hat. Sehr gut.
Gut. gibt für Python irgendwie alles, was man so braucht.
Alles und 1000 Sachen garantiert auch und
noch viel mehr. Eigentlich sollen wir ja mehr Kommandozeilen-Tools picken, habe ich gehört.
Bullshit. Und, plus, wenn es sich anbietet.
Plus, wenn es sich anbietet. Ja, das fanden auf jeden Fall ein paar User wichtig und ja, mal gucken wir mal, dass wir da wieder mehr.
Nö, einfach wenn man es findet. Es ist ja nicht so, es kommen ja nicht ständig neue Kommandozeilen-Tools raus, sondern wenn man wieder was Cooles findet, was ausgräbt, dann wird es gepickt, sonst halt nicht.
Sonst nicht. Außerdem Testdisk ist ein Kommandozeilen-Tool.
Echt mal jetzt hier, wir haben 3 von 4.
Das genau, ist ja wohl läuft super alles auf gut. Der Kommandozeile.
Super gut.
Marc will ja nächstes Mal CD picken, habe ich gehört.
Was für CP?
CD. Bestes Kommandozeilen-Tool. Kannst du zwischen Directories wechseln?
Brauchst du nicht.
Warum nicht?
Du kannst einfach direkte Pfade nehmen. Was macht denn das für einen Sinn?
Echt. Spart halt ein bisschen Schreibarbeit.
Und dann ist es halt so. Aber du kannst auch einfach direkte Pfade picken.
Ist auch eine große Sicherheitslücke.
Was ich super cool finde, ich war mal wieder auf der Cornshell unterwegs und es ist einfach der super Pain, weil du hast irgendwie Autocomplete auf Escape und dann Backslash oder so ein Scheiß. Und ich auch so, nee, das kann es ja nicht sein. Und dann, was ich jetzt immer mache, ist CD, dann ein bisschen was geschrieben und dann Stern. Und das macht eigentlich immer genau das, was man haben will. Finde ich super. Es funktioniert mit allen Tools. Der Stern, mein dritter Pick. Stern. So, jetzt haben wir ein 4 von 5 Ratio, das passt.
Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir müssen uns noch irgendwie einen interessanten Namen für die Sendung ausdenken. Habt ihr Vorschläge?
Nee.
Mal gucken, finden wir schon
was. Gurkenhobel.
Gurkenhobel. Das macht doch gar keinen Sinn. Nee,
das hat nichts so wirklich mit der Sendung zu tun.
Ich bin ja für Stern einfach.
Jetzt schon, wir haben es ja gerade erwähnt.
Oder wir genau. Nee.
Ja, ihr werdet es dann sehen und ja.
Anführungszeichen oben, Strich, Komma, Leer, Drop.
Escape, Backslash.
Genau. Oder einfach eckige Klammer zu. Oder Dreiecksklammer zu, sorry.
Richtig.
Dann gehen aber die ganzen Skripte kaputt.
Sehr toll.
Ja, aber das hat schon XKCD gemacht, deswegen geht's nicht mehr.
Ja, dann ist blöd.
Ja.
Gut, dann. Bis nächste Woche. Wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Geht ein bisschen raus. Die Sonne scheint lange.
Jo, also, so wie heute zum Beispiel, wo es super gehagelt hat.
Ja, heute war echt Scheißwetter zwischendurch.
Das war nicht so.
Aber morgen das ist der längste Tag, ne? 23. oder? Das müsste so ungefähr. Naja, jedenfalls jetzt irgendwie sind die längsten Tage. Und ich war ja letzte Woche im Norden und da ist es nochmal eine halbe Stunde länger. Nee, eine ganze Stunde länger.
So praktisch.
Das ist total toll. Also wenn ihr im Norden wohnt, dann werdet ihr wahrscheinlich
die
Sonne ständig sehen und einfach mal morgens auch früh aufstehen.
Das funktioniert das nicht.
Naja, ich weiß, ich kann es auch nicht. Aber ich war letztens mal, weil ich Nachtzug gefahren bin, so um 4 wach und da ist schon hell draußen. Das ist schon komisch.
Voll der Scheiß.
Früh aufstehen.
Lohnt sich. Oder spät ins Bett gehen.
Lieber früh aufstehen ist cooler.
Je nachdem. Also ich weiß nicht, ob es
cool,
spät Nacht kalt ist oder morgen früh.
Ja, genau.
Nachts ist kälter als draußen. Aber ich habe da einen Grafen für, das weiß ich.
Nachts ist kälter als draußen, passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Tschö. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011. Unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
Fairtrade Software.